Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Das Jahr gibt schon ordentlich Gas und das nicht nur wegen irgendwelcher kruder Geschichtsverdrehungen oder am Rad drehender Milliardäre. Auch in der NBA tut sich einiges. Und deshalb haben wir uns gedacht, bei all dem Lärm, bei all dem Chaos bringen wir einfach mal wieder ein bisschen Ordnung in die Bude. Wir sortieren und beginnen mit dem Osten. Und weil keiner Ordnung mehr liebt als der Mensch aus dem Norden, sitzt er mir wieder gegenüber, der niemals Ungezügelte.
Ole Frags.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, es braucht ja auch immer einen Soundtrack, ne?
Mhm.
So für alles im Leben eigentlich.
Also vor allem für Arbeit.
Vor allem für Arbeit. Was ist denn so dein Soundtrack der Woche für die Arbeit?
Boah, das ist schwer zu sagen. Also gestern habe ich mal wieder, ich glaube, dreimal nacheinander Hiding Places von Billy Woods gehört. Das ist sehr gut. Das ist einfach eins der besten Alben der letzten Jahre. Die letzten 25 Alben, die Boldy James in den letzten drei Wochen rausgehauen hat, die höre ich im Moment halt auch relativ viel.
Ja.
Und dann immer auch wieder so ein bisschen LA-Zeug. Also tatsächlich auch immer noch ein bisschen neues Kendrick Lamar-Album, ein bisschen Draco the Ruler, ein bisschen G. Perico, Crip James. Das zwischendurch mal für die, wo es nicht ganz so winterlich düster ist, sondern ein bisschen mehr. Das ist aber, ja.
Okay.
Bei dir?
Ja, bei mir ist es arbeitsmäßig ja tatsächlich irgendwie bei mir ein bisschen, ich habe irgendwann vor ein paar Wochen festgestellt, dass ich zu Jazz besonders gut schreiben kann. Das ist so ein bisschen, ich höre jetzt einfach immer entspannten Jazz zum Schreiben.
Geht, ja, mache ich auch manchmal.
Und muss mich dann aber wieder ein bisschen hochbringen. Ich habe jetzt am Wochenende über irgend so ein Instagram-Video die besten Rap-Alben des Jahres 2024, ich weiß ein bisschen spät dran, ne?
Ja, zwei Wochen Karenzzeit finde ich okay.
Ist okay.
Dann hat man zwei Wochen auch, kann man noch drüber nachdenken, weil im Dezember sind ja noch Sachen gedroppt. Denen muss man ja auch Zeit zum Atmen geben.
Ja, gut, Boldy James droppt natürlich im Januar auch schon wieder zwei. Also
selbstverständlich.
Ja, ist klar, weil das so ist. Ich hatte aber gestern auch so ein bisschen den Moment, wünsche ich noch ein gutes neues Jahr. Den hatte ich gestern auch ganz kurz beim Basketball gestern, weil wir uns zum ersten Mal gesehen haben. Aber wir haben uns zum ersten Mal gesehen im neuen Jahr und dann habe ich schon noch gemacht.
Ja, ich habe es gestern auch noch gemacht.
Ja. Aber es ist jetzt schon so langsam die Grenze erreicht irgendwie. So,
ja, ich weiß gar nicht. Also, hast schon recht. Ich meine, manchmal sieht man Leute ja tatsächlich auch erst dann im Mai das erste Mal im Jahr, aber dann.
Ich wollte nur ein frohes Neues.
Ist vielleicht ein bisschen übertrieben.
Hast schon recht. Lässt sich gut an.
Ja. Hoff, bist gut reingekommen.
Ja. Das ist Silvester gemacht. Nein, auf jeden Fall. Genau. Und bei dieser Liste kam, habe ich vorher nie gehört. My Name Isn't J-Mac. Und ich hab's dir ja geschickt. Ich weiß nicht, ob du schon reingehört hast.
Aber nee, muss
ich
nochmal.
Ich find's tatsächlich sehr geil. So ein bisschen, auch ein bisschen jazzy, passt zu meinem Arbeitsding momentan. Und ich war sehr glücklich damit. Oder bin's immer noch, natürlich. Bin's immer noch. Also es ist sehr schön.
Klingt gut. Bin also eine sogenannte Verbindung.
So sieht's aus. Und ich über deinen Tipp, das ist jetzt die perfekte Überleitung zu dem, was gleich kommt. Aber du hast mir schon mal als kleinen Cliffhanger, du hast mir einen Track aus LL Cool J's Meisterwerk Goat geschickt. Und das hat mich, ich habe es ja auch geschrieben, direkt wieder an den CD-Stand im Müller gebracht. Anno 2000, als ich da stand am Release Day und mir das Album direkt angehört habe, weil ich damals LL Cool J so brutal geil fand. Und deswegen,
am Release Day sogar, oder was?
Also am deutschen Release Day, ja, genau. Also ich hab quasi am Videotext verfolgt damals, wann es online. Nee, ich glaube, damals gab's schon 2000, war man schon online. Ich glaube, doch, man war schon online.
Ja, du vielleicht.
Ich war ja halt auch fast, ich wohnte ja am Münchner Stadtrand quasi. Ich konnte quasi nach München laufen damals.
So, okay.
Eine Großstadt dran, sozusagen. Deswegen, ja, aber das war sehr schön damals. Und dieses Album fand ich damals ziemlich cool. Und ich muss auch sagen, diese 2000er Beats haben auch irgendwie was.
Ja, das ist, komischerweise steht das für mich in direkter Verbindung mit Restless von Exhibit. Das kam, glaube ich, ziemlich in einer ähnlichen Zeit raus und ziemlich zeitgleich habe ich mir das gekauft und mein Bruder hat sich halt Goat gekauft von LL Cool J. Und das lief dann irgendwie für eine Zeit einfach sehr viel bei uns.
Ja.
Also ähnlicher Zeitraum war ja dann auch noch Chronic 2001 von Dr. Dre, die ja 1999 erschien. Aber ich glaube, das hat alles so ungefähr zu einer ähnlichen Zeit unseren Haushalt beehrt. Deswegen mich katapultiert das auch zurück. Also das Dre-Album höre ich wesentlich häufiger noch in der heutigen Zeit, weil es einfach auch besser gealtert ist. Aber da wird nicht inhaltlich, aber du weißt schon, was ich meine. Von den Beats her. Aber dieses LL Cool J-Ding, das war eigentlich nie so hundertprozentig mein Fall, aber so ein paar Dinger sind halt hängen geblieben. Und da bei unter anderem Forget About It. natürlich. Außerdem hat er den Begriff GOAT erfunden und da wir in unserer Sparte des Lebens, mit der wir uns beruflich beschäftigen, ständig über irgendwelche GOATs fachsimpeln müssen.
So ist das.
Muss man ihm auch dankbar dafür sein.
Da muss man ihm seine Blumen geben, dem GOAT, dem selbsternannten GOAT.
Ja.
Und ich würde gerne, man muss halt die Beats auch so ein bisschen erlebt haben, finde ich. So, sie verkörpern für mich so ein bisschen, so wenn ich es höre, so ein bisschen so ein Gefühl. Also ich merke das dann natürlich. Das ist dann irgendwie.
Die Frage ist dann nur, ob es ein gutes Gefühl ist oder ein schlechtes.
Es ist ein gutes. Nee, es ist ein gutes damals. War eine gute Zeit. Und deshalb, es ist sehr schön. Und du hast aber schon angesprochen, forget about it. Und damit gehen wir jetzt direkt runter. Eigentlich auch, stimmt auch irgendwie runter.
Ja.
Zum ersten Tier. Das Ole Freaks bei dir heißt.
Forget about it.
Und also, beinhaltet?
Komischerweise war nämlich auf dem LL Cool Day Album, glaube ich, kein Songtitel mit Flag irgendwie drin. Sonst hätte ich das vielleicht auch noch gemacht. Aber
ja. Ja,
das sind halt die vier Teams, die sich klar nach unten orientieren. Eins ist da von der Bilanz her noch nicht richtig drin. Also die Nets, die haben ja schon noch so ein bisschen.
Aber sie kommen aber, ne?
Ja, die kommen, genau. Die haben zwar noch ein bisschen Kontakt zu den Play-In-Rängen. Das liegt aber auch nur daran, dass die Play-In-Ränge halt stinken. Und die haben ja schon einiges dafür in die Wege geleitet, dass da jetzt nicht mehr wahnsinnig viele Siege noch hinzukommen werden. Ja. Also sie haben 13 über die letzten Wochen, kamen 3 dazu, glaube ich, seitdem sie Dennis Schröder abgegeben haben. Und ansonsten wurde halt verloren. Dorian Finney-Smith ist ja auch schon weg. Mal gucken, was mit Cam Johnson noch passiert. Selbst wenn er bleibt, ist es wahrscheinlich auch nicht ganz so schlimm, weil die sind offensichtlich nicht gut genug, um noch viele Spiele zu gewinnen. Und deswegen verdienen die sich auf jeden Fall ihren Platz in diesem Tier, in dem sonst, wie auch man an der Tabelle eigentlich ablesen kann, die Raptors drin sind. Ich glaube, die haben aktuell 16 ihrer letzten 17 Spiele verloren.
Mhm.
Mega geil. Jetzt gerade haben sie zwar ausnahmsweise sogar mal alle ihre vermeintlichen Core-Pieces da. Ich glaube auch, das waren jetzt irgendwie die ersten paar Spiele in dieser Saison, wo das der Fall war.
Ja.
Aber für sie gereicht es jetzt noch nicht unbedingt. Die Hornets, weil letzte Woche habe ich zwar einen ihrer wenigen Siege mal gesehen. Als sie
auch gegen die Suns aber.
Genau. Ja. Die Suns haben seitdem immerhin 3 am Stück gewonnen.
Stimmt.
Das erste Mal seit Anfang November. Also die Suns sind jetzt brutal im Kommen.
War es doch Nurkic, wie ich immer gesagt habe, oder? War doch Nurkic
das Problem. Ich glaube auch, das ist das Ding. Sie sind jetzt immerhin schon wieder besser als die Krieger.
Ja, gut,
ausgeglichene Bilanz.
Der Krieger, der verliert ja auch gegen den Raptor. Was das nicht stimmt. Vielen passiert in letzter Zeit.
Das passiert tatsächlich nicht vielen. Okay, da muss ich das auch korrigieren. Dann haben sie nur 16 ihrer letzten 18 verloren. Ja, und die Hornets, die haben jetzt auch erst, glaube ich, ihre ersten paar Spiele der Saison gehabt, wo sie Ball, Miller und Mark Williams hatten, der ja irgendwie die ganze Zeit Rückenprobleme hatte. Der hat auch teilweise irgendwie schon ganz gute Sachen gemacht, aber das Team ist natürlich auch, also musst du jetzt nicht wahnsinnig viel von erwarten. Und die Wizards sind die Wizards. Wenn die überhaupt mal ein Spiel gewinnen, ist das eigentlich ein Schock.
Ja.
Also schlechteste Offense und schlechteste Defense in einer Saison. Ich glaube, aktuell hätten sie das schlechteste Net-Rating aller Zeiten für eine Saison. Und so sieht es dann auch ungefähr aus.
Ja.
Ich weiß nicht, wie tief du schon ins Alex-Saar-Game eingestiegen bist, ob das dein neuer Lieblingsspieler ist oder so, aber so wahnsinnig geil ist das Team nicht.
So wahnsinnig geil ist es nicht, weil ich bin nicht tief eingestiegen, muss ich gestehen. Also bei den Wizards generell steige ich nicht tief ein. Ich meine, ihren einzigen Sieg so in den letzten Wochen, der passierte natürlich in die Bulls, ist ja klar.
Das hast du dir jetzt dann nicht in voller Länge angeguckt?
Ich habe es mir nicht in voller Länge, ich habe es mir nicht angetan, nein.
Hast aber du noch den T-Shirt-Toss dazwischen gesehen, um auch einfach dich emotional so richtig reinzufühlen in dieses Spiel?
Auf jeden Fall, das ist für mich immer ganz wichtig. Das gehört auch zum Erlebnis dazu irgendwie, sonst funktioniert es nicht. Nein, aber Wizards tatsächlich, muss ich sagen, spare ich mir größtenteils.
Besser trotzdem, ist es.
Bei allem, was man liest, bei allem, was man so sieht auch, gehören sie in dieses Tier. Was machst du denn bei den Hornets eigentlich draus, dass LaMelo ja eigentlich statistisch durchaus abliefert, wobei man natürlich bei 33,9% von draußen fragen darf, warum er jetzt unbedingt 13 Mal abdrücken muss.
Weil es ihm Spaß macht.
Ja, das ist der Grund, ne? So ein bisschen.
Schon. Also er kreiert sich halt sein eigenes Spacing. Sozusagen.
Ja, aber was machst du da? Oder was würdest du draus machen als Entscheider, dass er ja eigentlich grundsätzlich schon eine gute Offensivsaison spielt, aber das Team halt, aber es ist halt nicht aufs Team abfärbt? Gehst du mit, dass du sagst, Williams hat gefehlt, der richtige Center hat gefehlt, Nick Richards war ja dann auch zwischenzeitlich verletzt.
Grant Williams ist auch verletzt.
Grant Williams ist auch verletzt. Ist das das Thema oder kommen bei dir dann irgendwann Fragezeichen auf, ob LaMelo deine First Banana sein kann, ob er jetzt, also dieses Winning Basketball Thema haben wir bei ihm ja schon länger quasi, aber wie ordnest du jetzt die Saison ein bei ihm?
Finde ich schwer zu sagen. Also ich finde, einerseits kann man positiv auf jeden Fall festhalten, es wirkt so, als hätte er die Knöchelprobleme etwas mehr im Griff als in den vergangenen Jahren. Er hat zwar auch schon einige Spiele verpasst, aber es ist jetzt nicht so krass. Er hat ja immerhin schon 25 Spiele absolviert. Und ich finde schon, dass man bei ihm erkennt, wenn man ihn so spielen sieht, das ist eins der größten Offensivtalente der Liga. Die Frage ist
individuell.
Individuell, genau. Und die Frage ist halt so, inwieweit kriegst du ihn dazu, seriöser zu werden? Ist das, wie er im Moment spielt, einfach dem geschuldet, dass das Team sowieso schlecht ist und dass er dann halt auch einfach so ein bisschen daddelt und macht, was er will? Oder hat er das jetzt halt einfach schon so im System? Ich glaube ehrlicherweise, dass das nicht unbedingt so sein muss, weil wir es auch schon anders gesehen haben. Also in seiner zweiten Saison unter Borrego noch, da hat Charlotte über 40 Spiele gewonnen. Ja. Da war er auch der beste Offensivspieler oder die treibende Kraft der Offense zumindest. Und da ging das auch schon anders. Also da hat sich das schon auf eine wesentlich bessere Team-Offense umgemünzt. Ich glaube, damals hatten sie eine Top 5 oder wenigstens Top 10 Offense. Jetzt gerade sind sie auf Platz 29. Das ist natürlich nicht das, wie sie es haben wollen. Wie viel da die Umstände sind und wie viel sich vielleicht auch bei LaMelo verfestigt hat, so: Ich mache einfach mein Ding, ich zocke hier ein bisschen rum, macht Spaß, ich mache regelmäßig über 30 Punkte, ich bin der Top-Vote-Getter in Sachen All-Star-Stimmen in der Eastern Conference, zumindest bei den Guards. Irgendwas mache ich hier ja richtig. Das finde ich halt schwer zu bewerten. Also ich hoffe schon, dass sie das irgendwie über die nächsten Jahre ein bisschen in seriösere Bahnen lenken können. Ich finde auch tatsächlich, dass so der ein Kern um ihn, um Brandon Miller, der auch Ansätze zeigt, der leider eine sehr ineffiziente Saison spielt, aber der trotzdem, glaube ich, ein guter Scorer und guter Spieler werden kann. Und hoffentlich Mark Williams, falls der Körper standhält. Ich glaube schon, dass man daraus was formen kann. Jetzt nicht unbedingt, also ich sage damit nicht, in zwei Jahren sind die dann ein Contender oder so, aber ich glaube schon, dass wenn sie da ein paar Sachen sortiert kriegen, dass das irgendwann in etwas geregeltere Bahnen gelenkt werden kann, als es momentan der Fall ist. Aber ich weiß nicht, also ich tue mir auch einfach schwer, jemanden aufzugeben als seriösen Spieler, den ich für so talentiert halte.
Ja, ja, klar. Ja.
Also auch, dass er immer in der Lage ist, sich diesen Dreier zu erarbeiten, das ist eigentlich eine gute Sache. Klar übertreibt er manchmal und er nimmt wilde Sachen, das ist auf jeden Fall so, aber ich glaube, dass er eigentlich ein besserer Shooter ist als die 34%, die er im Moment trifft. So, da ist eigentlich mehr drin und so. Er nimmt ja trotzdem auch Abschlüsse am Korb. Ich meine, er wirft im Moment sowieso 25 Mal pro Spiel. Das ist halt so ein bisschen in seiner Young Iverson-Phase gerade. Das ist ein bisschen anders aussieht. Aber wer weiß. Also ich glaube, dass in dem schon ein Spieler steckt, der eine gute Offense oder auch eine sehr gute Offense verantworten kann. Aber momentan ist es definitiv nicht der Fall. Und wenn man ihn eher ein bisschen abstempelt als einfach nur Zirkusbasketballer, dann habe ich auch kein richtig gutes Gegenargument. Das muss ich schon auch sagen. Mhm. Also wie siehst du ihn denn?
Ich bin ein bisschen hin und her gerissen, weil du hast ja dieses eine Jahr angesprochen. Und ich meine, es gibt ja schon so dieses Ding, okay, was ist jetzt echt sozusagen? Ist es dieses eine Jahr oder ist es das, was wir jetzt sehen? Aber wenn wir jetzt einfach über die Seriosität sprechen, das kann ja auch. Und es ist nicht immer so. Also es gibt auch Leute, die werden nie seriös, aber es kann natürlich auch ein Teil eines Reifeprozesses sein, dass dann irgendwann so ein bisschen mehr Seriosität kommt. Das kann mit dem Alter kommen, kann mit einem, in Anführungszeichen, kompetenteren Team um einen herum kommen. Aber das ist jetzt, ich würde es definitiv auch nicht abschreiben. Gleichzeitig sind es halt schon so, also ja, er arbeitet sich den Dreier, das ist gut. Es ist halt trotzdem so ein bisschen, würde ich mir dann teilweise schon wünschen, gerade bei einem Spieler, der so talentiert ist, sich bewusst zu sein, was funktioniert, was vielleicht nicht funktioniert, was er vielleicht ein bisschen zu sehr forciert auch. Also so, und gerade, wie gesagt, deswegen habe ich diese 13,2 Dreier angesprochen bei 34%. Da fehlt mir dann so ein bisschen die Balance. Das kann auch kommen, aber ich bin halt, wie gesagt, wir reden ja schon länger drüber, ob er wirklich seriös sein kann. Und es macht definitiv Spaß, ihm zuzuschauen. Er hat ein sehr, sehr einzigartiges Spiel. Und ich fände es cool, wenn wir dann irgendwann an dem Punkt wären, dass er dann eben seriöser unterwegs ist, beziehungsweise halt mehr, dass es ein bisschen, ja, also er ein bisschen mehr guckt, was funktioniert nicht eben, dass der Dreier so ein bisschen entweder besser fällt oder er weniger Dreier nimmt und dass die Hornets dann noch ihre Spiele gewinnen, so wie es in diesem einen Jahr der Fall war. Ich bin bei dir zu sagen, jemanden, der so viel Talent hat, jetzt abzuschreiben, wäre in meinen Augen zu früh. Gleichzeitig gibt es natürlich auch Leute, die einfach die Sachen etwas lockerer nehmen. Vielleicht kommt es nie zu diesem, okay, ich spiele jetzt nur noch, um zu gewinnen, sozusagen. Vielleicht kommt es nie dazu, vielleicht muss es das auch nicht. Er macht ja trotzdem irgendwie Spaß auf seine Art. Aber wie gesagt, ein finales Urteil, dafür ist es zu früh.
Er nimmt halt aktuell, das muss man sich echt reinziehen, pro 100 Ballbesitzen 19 Dreier.
Das ist viel.
Der höchste Wert, den Steph Curry jemals hatte, ist 17,5. Und also das ist auch bisher der Rekord gewesen. Da ist der Kollege schon etwas.
Da waren die Quoten etwas besser.
Die waren geringfügig besser,
ja.
Aber ich meine, LaMelo hat auch schon mal 39% über eine Saison.
Ja, klar.
Also er kann das ja. Ich halte ihn eigentlich für einen wesentlich besseren Shooter. Wenn er halt ein paar von den ganz wilden Dingern rausnehmen würde, vielleicht würde es
der Gesamtquote
helfen.
Eben. Aber genau das meine ich auch mit Balance so quasi. Was funktioniert, was nicht. Ich glaube, ich habe zum dritten Mal gesagt gerade. Aber so der Dreier, wenn ich den nehme, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass er nicht fällt. Den streiche ich besser. Andere, die fallen, die nehme ich.
Können wir irgendwann mal einen Sehtest über ihn machen?
Sollten wir vielleicht sogar. Hm?
Irgendwie fasziniert er mich halt schon.
Sollten wir tun. Für den Moment, kannst du noch zwei Sätze zum Raptors, weil sie haben jetzt ihren Kern zusammen. Gibt es dann irgendwann so ein bisschen, muss ein Alarm losgehen, wenn die drei jetzt länger zusammenspielen und es gar nicht aufwärts geht? Oder ist es einfach im Endeffekt auch jetzt noch egal, weil man ja auch gerne einen guten Draftpick hätte und.
Ja, ich glaube, diese Saison ist nicht Zeit für irgendwelche Alarmglocken. Da ist schon eher noch wirklich so, dass man halt ein bisschen guckt, wie sehen Entwicklungen individuell aus. Also gerade bei Quickly ist das halt bisher schon eher ein ziemlich schwieriges Jahr, wenn man sich da anguckt, dass er keine 40% aus dem Feld trifft. Bei Barrett
war er verletzt gewesen,
ne? Ja, genau. Und bei Barrett war der Saisonstart ja eigentlich sehr gut. Der ist mittlerweile wieder auf dem so ein bisschen in der Realität angekommen. Und also ich weiß, also es wäre schon cool, wenn man da, glaube ich, ein paar Fortschritte sehen würde, aber im Moment ist es, glaube ich, noch nicht so an einem Punkt, wo man jetzt wegen irgendwas in Panik geraten sollte, weil dieses Jahr geht es da, glaube ich, wirklich eher um den Pick als um sonst irgendwas. Ich bin da auch gespannt, ob sich halt beispielsweise noch was tut in Sachen Bruce Brown oder vielleicht auch Olynyk, falls den jemand haben will, oder auch in Sachen Jakob Poeltl. Also da haben sie ja bisher wohl alle Anfragen abgeschmettert, aber eigentlich ist der vielleicht in der Situation auch ein bisschen verschenkt und jetzt so in seiner Prime ja eigentlich drin. Abwarten. Aber also das ist auch ein Team, bin ich auch ehrlich. Das meide ich im Moment auch eher.
Ja.
Also ich dachte mir, ich gebe denen jetzt vielleicht mal ein paar Tage Zeit, wo sie dann ihr ganzes Team haben und dann schaue ich mal wieder irgendwie so ein bisschen detaillierter rein, aber das habe ich bisher noch nicht getan.
Ja. Gut, dann lass weiterziehen. Also übrigens der Vorstelligkeit halber, ich hatte die vier auch in einem Tier zusammengefasst.
Ja, also ich finde, große Teile der Conference sortieren sich im Moment ja so ein bisschen von alleine. Also
ja.
Das sind ja auch irgendwie die Teams, die das mehr oder weniger von den Dächern schreien, dass sie keinen Bock haben. dass sie jetzt nicht unbedingt den Play-In hinterherrennen. Was eine gute Überleitung natürlich zu deinem Team ist, weil
das rennt den Player jedes Jahr.
Machen das nämlich schon.
Ja, die machen das schon. Die
und jetzt auch. ISO. Ich mache mal ein Mikro aus. Erzähl mir was zu den Bulls.
Ja, die Bulls, ne? Ich würd sagen, wankelmütig beschreibt es irgendwie ganz gut. Also es gibt ja Nächte, da rennen sie mit dem Besten mit, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Also sie haben noch die Knicks deutlich geschlagen, Wemby geschlagen. Sie spielen ja auch irgendwie, wenn es läuft, spielen sie cool im Basketball. Die Offense sieht echt gut aus, schnelle Entscheidungen. Teilweise sieht es gut aus. Sie haben dann auch wieder so Stinker wie gegen die Pacers, wo am Anfang überhaupt nichts funktioniert. Und verteidigen können sie nämlich auch nicht. Das macht die ganze Sache ein bisschen schwieriger. Deswegen ist auch mehr als Play-In gar nicht möglich. LaVine, ne, es wird ja immer noch, also es ist jetzt nicht mehr so laut gerade, es wird ja aber immer noch geguckt, findet man irgendwie einen Trade-Partner, bei dem man sagen kann, hey, das, was ihr uns zurückgibt, die Spieler, die Picks, was auch immer, das ist nicht uninteressant. Streut momentan auch mehr als 30 Punkte ein, regelmäßig. Das Ding ist halt bei ihm, er hat ja am Anfang war ja seine Usage deutlich runtergegangen. so am Anfang der Saison. Und er hat sich quasi, also er hat dann auch weniger, war weniger auf Topscorer, sondern ist mehr im Fluss der Offense. Und jetzt in letzter Zeit, das ist aber keine Kritik an ihm oder so, einfach nur so, dass so, wie sich wie sich alles so ein bisschen shiftet. Es ist vielleicht ist es auch so ein bisschen noch mehr ins Schaufenster stellen, ich weiß es nicht, aber jetzt die Usage ist wieder hochgegangen. Wie gesagt, er legt jetzt regelmäßig 30 plus auf. Ich bin da immer noch der Meinung, und ich glaube auch, dass sie jetzt das Team sind, das am ersten da halt noch am Ende nicht ins Play-In kommt, weil wir haben jetzt, hinter ihnen sind gerade noch die Sixers. Ich glaube, dass die Sixers überholen die Bulls noch. So, und ich glaube, die Hawks sind stärker, ich glaube, die Pistons sind stärker. Da läuft es ja sowieso hervorragend. Ne? Acht von der letzten 10 gewonnen, glaube ich, jetzt im Garden wieder gewonnen.
10 der letzten 12
sogar, genau. Kate fühlt sich im Garden sehr wohl.
Du wolltest über die Bulls sprechen.
Ja, richtig, genau. Und deswegen glaube ich, dass sie hinten raus so ein bisschen per Default das Glück haben, dass sie nicht ins Play-In kommen, sondern ihre Lottery-Chancen sich erhöhen und sie damit auch sich die Chancen erhöhen, dass sie ihren Pick behalten, weil das sollte halt schon noch das Ding sein. Also die Jungen entwickeln, mein Buzelis spielt jetzt immer ein bisschen mehr. Patrick Williams ist halt echt...
Ist der noch ein Junger? Das wollte ich nämlich nicht immer fragen. Was ist denn eigentlich mit Patrick Williams? Warum spielt der denn so eine Kack-Saison? Was ist der Grund dafür?
Ich glaube, ein großer Grund, und das ist jetzt mal... Also er hatte den Sommer, hatte er ja keine Zeit, sich... an seinem Spiel zu arbeiten.
Also bitte. Moment. Er hat jetzt schon 4 Jahre in der NBA, um an seinem Spiel zu arbeiten. Und es ist immer der gleiche Spieler geblieben.
Es ist immer der gleiche Spieler geblieben. Und er macht auch tatsächlich, er hat offensiv tatsächlich einfach immer noch für mich die gleichen Fehler, sage ich jetzt mal. Es fehlt, und ich glaube, ich bin mittlerweile, ich zweifle mehr daran, dass das irgendwann kommt, dieses Ding, also dieses Selbstverständnis. Wenn Patrick Williams, also es ist nur ein Beispiel, wenn Patrick Williams den Ball im Fastbreak bekommt und es ist vielleicht sogar ein 2 gegen 1 und ein Verteidiger orientiert sich noch so in seine Richtung. Patrick Williams hat die physischen Voraussetzungen, um durch diesen einen Verteidiger durchzustopfen, theoretisch. Oft passiert dann aber entweder verdribbelt er sich oder nimmt irgendwie einen komischen Versuch, einen Korbleger zu nehmen oder macht irgendwas, was nicht funktioniert. Und das meine ich mit Selbstverständnis. Es fehlt ihm so dieser, und auch selbst, irgendwie sollen auch Selbstvertrauen. Also dieses Ding, also meine Beobachtung. Es ist ja immer subjektive Beobachtung, was wir hier machen. Vielleicht würde Patrick Williams was ganz anderes sagen, aber ich glaube, ihm fehlt so dieses Killer-Gen einfach. Zu sagen, ich gehe da jetzt durch und ich ziehe mein Ding durch und das wird funktionieren. Und es wirkt immer noch wie, witzigerweise sah es in seiner Rookie-Saison sah es ja deutlich besser aus. Also in seiner Rookie-Saison war ich am Anfang überrascht, wie selbstverständlich er gewisse Dinge gemacht hat. Also gerade wenn er so in sein Pull-Up-Midrange-Shot gegangen ist. Aber jetzt ist es halt so, es wirkt halt immer so ein bisschen zaghaft und dadurch gehen halt Dinge schief, die einfach nicht schief gehen sollten. Und eben, wir sind jetzt in Jahr 4?
5.
5 sogar schon, genau, 5.
Er war statistisch in seinem Rookie-Jahr besser, als er jetzt gerade ist.
Genau, sein Rookie-Jahr war sein bestes Jahr. Also gefühlt.
Ja. Statistisch. Also über die letzten Jahre hat er also dann zumindest mal 10 Punkte im Schnitt gemacht und 40% von draußen getroffen. Das ist ja also jetzt auch nicht unbedingt das, was du hoch oben in der Lottery draften willst, aber es ist ja zumindest ein produktiver Spieler, zumal er ein ganz guter Verteidiger ist diese Saison. 9 Punkte im Schnitt, 38% aus dem Feld, 36% von der Dreierlinie. Das ist halt echt ein Rückschritt. Und ich dachte bei ihm schon, da ja die Bulls jetzt viel schneller spielen, also zweithöchste Pace der Liga und also mehr auf Offense und Athletik und so eigentlich der Fokus gerichtet werden sollte, dass ihm das entgegenkommen sollte. Und stattdessen macht er halt eigentlich einen Rückschritt. Das ist schon ein bisschen bitter, aber ich meine, gut ist ja, dass er seinen Vertrag bekommen hat. Vielleicht ist Patrick Williams auch einfach der neue Tim Thomas.
Hoffentlich nicht.
Wobei der manchmal ja richtig gut war.
Ja, das stimmt.
Patrick Williams einfach nicht.
Das ist irgendwie schade.
Es ist sehr schade, aber
vielleicht wird er doch nicht der nächste Kawhi Leonard. Vielleicht doch nicht, aber deswegen meinte ich auch so ein bisschen, die Rookie-Saison war gefühlt seine beste, weil er da sehr viel versprach irgendwie. Und dann hat er sich so in dieser Rolle eingependelt, wo ich bei dir bin. Das ist auch so diese 40% von draußen, guter Verteidiger, 10 Punkte. Aber genau das mit dieser schnellen Offense ist natürlich auch schnelle Offense, fordert natürlich auch schnelle Entscheidungen und so ein bisschen Nachdruck in den Aktionen. Und das ist halt irgendwie einfach nicht seine Stärke. Wenn er es mal macht, dann funktioniert, also wenn er wirklich dann auch mit Nachdruck die Sachen macht, dann funktioniert es ja auch oft. Wie gesagt, ich finde, er hat die Voraussetzungen schon, aber irgendwie geht es nicht zusammen. Also ich bin, ob es jetzt dann irgendwie einen Szeneriewechsel braucht,
Hat er auch einfach kein Gefühl fürs Spiel.
Ja, das kann auch sein.
Kann auch sein, dass er die Tools eigentlich haben sollte, aber nicht dieses eine Tool und dass das halt schon, also selbst wenn man da nicht so oft drüber redet, dass das vielleicht einfach ihn davon abhält, das zu nutzen, was er theoretisch können sollte.
Ja, zumal ja, ich meine, dieses Ding, wenn du sagst, es hängt jetzt irgendwie im Kopf, so er traut sich nicht, in Anführungszeichen, das würde ja den Bus, ist ja den Bus sicherlich auch gekommen, also dann kann man ja auch dran arbeiten, mental meine ich jetzt mit dem Mentalcoach, aber wenn dann, wie du sagst, wenn das Gefühl einfach so ein bisschen fehlt, das kannst du halt nur bis zu einem gewissen Grad wahrscheinlich erlernen oder dann bewegst du dich halt in einem sehr kleinen Rahmen wahrscheinlich am Ende, wo du, in dem du dich wohlfühlst. Ah ja, also Patrick Williams ist ein bisschen bitter. Lonzo Ball, letztens gestartet, ne? Dreier um Dreier reingeschweißt, natürlich brutal.
Ich habe einen Dank gesehen, da habe ich mich drüber gefreut.
Ja, Alley-Oop sogar, kürzlich.
Was mich noch interessieren würde, so allgemein jetzt, wo eine halbe Saison rum ist, deine Einschätzung zu Giddy bisher? Contract Year Giddy
würde ich jetzt nicht als Contract Year im Sinne von, okay, der braucht jetzt einen großen Vertrag beschreiben. Also es ist schon teilweise okay, aber es ist jetzt nicht so...
dem Fall meinte ich nur faktisch, weil es ja für ihn um einen neuen Vertrag
geht. Das meine ich. Also er ist jetzt nicht, er spielt jetzt nicht keine dominante Rolle. Also er dominiert jetzt die Offense irgendwie nicht, er ist jetzt nicht... die Defense... Gut, das ganze Team verteidigt nicht gut. Das ist, glaube ich, grundsätzlich ein Problem. Und er ist jetzt nicht, aber er ist jetzt nicht so, dass er die Bulls haben, glaube ich, schon so seinem, insgesamt, du hast ja gesagt, sie spielen schneller. Sie haben es insgesamt ihm so ein bisschen alles angepasst oder den Spieler noch außenrum. Also, das ist, glaube ich, da fühlt er sich schon wohl. Aber er ist jetzt nicht derjenige, der das Spiel prägt, finde ich. Also, wenn ich es, und da hast du andere. Deshalb, es ist okay, aber er hat jetzt für mich nicht den ganz großen Sprung gemacht, dass du jetzt sagst, oh, okay, jetzt hat er irgendwie so, hat er den Ball, kontrolliert den Ball. Ich will ihn jetzt aber auch nicht abmoderieren im Sinne von, er spielt eine miese Saison. Es ist nur einfach, es ist okay, bis teilweise sieht es ganz gut aus, aber es ist jetzt nichts, wo du sagst, okay, dem musst du jetzt einen dicken Vertrag geben.
Ja.
Dann sagst du, also das. Zach LaVine nach OKC, wie wäre das noch?
Nimmt ihnen, glaube ich, zu viel von ihrer Identität. Ich habe mich aber gefragt, ob nicht Zach LaVine nach Detroit. Ob das nicht eine Idee wäre. Wir können ja mit Detroit weitermachen. Die sind wahrscheinlich auch im nächsten Tier oder hast du die schon woanders dran?
Nee, also sind auch da mit, also ja.
Sag mal ganz kurz, wer ist so alles in dem Tier? Das Tier überhaupt bei dir?
Bei mir ist es gerade ein Dreier-Tier, da sind auch die Bulls drin, aber wobei sie wahrscheinlich rausfinden, das sind die Play-In-Boys. Das sind die Bulls, die Hawks und die Pistons. Weil die Sixers kommen bei mir später, die haben aber auch noch mal einen eigenen Namen mit zwei anderen zusammen. Weil ich irgendwie denke, irgendwann werden sie zumindest diese drei Teams überholen. Vielleicht passiert es auch nie, wenn Joel Hans weiterhin von Verletzung zu Verletzung fällt sozusagen, dann vielleicht auch nicht.
Ein Argument gegen ein mögliches Klettern der Sixers, auch wenn ich eigentlich auch denke, irgendwann sollte das passieren. Sie haben bisher eine 4-17-Bilanz gegen Teams über 500.
Das ist Wahnsinn.
Und von den nächsten 15 Spielen sind 14 gegen Teams über 500. Und sie haben jetzt gerade, also im Januar haben sie 2 von 7 Spielen gewonnen. Und der Beat hat jetzt gerade schon wieder ein Gefühl. Also es sah ja für mich zeitweise schon kurz so aus, ja, okay, jetzt langsam finden sie so ein bisschen was und Paul George stinkt nicht mehr total und überhaupt und vielleicht geht er ein bisschen, aber jetzt so insgesamt sieht es halt ziemlich mies aus. Auch von den letzten 5 Spielen, die sie zumindest Maxi und George hatten und Embiid nicht, die haben sie auch alle verloren.
Ja, ja.
Auch Maxi spielt ja einfach wirklich keine besonders gute Saison, muss man sagen.
Ja, und obwohl George ja mittlerweile, also im Januar zumindest, bei 21,5 Punkten und 45% von draußen angekommen ist. Also es ist ja jetzt nicht, zumindest quotenmäßig.
Schon mal wesentlich besser als der Saisonstart.
Ja, genau.
Beziehungsweise seine ersten Spiele.
Die Sixers, ich greife schon mal ganz kurz vor, deswegen sind die Sixers für mich auch im Tier Myth Brothers, weil ich es einfach mir nicht ganz erklären kann. Ich kann mir erklären, weshalb sie nicht ganz oben stehen, einfach weil es dafür zu viele Verletzungsprobleme gibt, weil Embiid nicht dabei ist. Aber ich kann mir nicht erklären, warum es so schlecht ist. Also das ist so ein bisschen das Ding. Aber jetzt zu dem Tier, deswegen, ich habe die drei zusammengefasst, weil ich die jetzt irgendwie vom Potenzial her ja auch so ein bisschen da sehe. Vielleicht sind die Pistons, ich weiß nicht, ob ich den Pistons Unrecht tue, weil du hast ja gesagt, sie in den letzten 12 gewonnen.
Ja, im Moment fällt es mir schwer, ein Argument für Philly über den Pistons zu machen. Für mich ist also langfristig, also was Potenzial angeht, ist es natürlich fair, aber im Moment trennt sie halt schon einiges und Detroit ist gerade richtig gut und Philly ist halt trotz allem immer noch echt nicht gut und irgendwann geht ihnen halt auch so ein bisschen die Zeit aus. Ich meine, eine halbe Saison ist es noch, aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass man wüsste, okay, ab jetzt sind sie voll im Saft ab jetzt haben sie von den, keine Ahnung, 42 Spielen, die sie noch haben, haben sie 40 Mal im Beat oder so. Dann sehe ich sie anders, aber so ist es halt für mich. Also ich habe das auch alles zusammengemanscht in halt ein Play-in-Playoff-Tier. Mhm. also mit insgesamt 5 Teams. Da sind noch die Heat dann drin.
Okay.
Und die Sixers und die 3, die du genannt hast, also ja. Hawks, Bulls und Pistons. Weil im Moment gibt's da für mich nicht die ganz großen Trennlinien zwischen denen, abgesehen davon, dass Detroit halt im Moment brutal gut drauf ist. Aber das muss jetzt natürlich auch nicht so bleiben.
Das muss nicht so bleiben. Man fragt sich ja schon, ich meine, Jaden Ivys Verletzung war ja schon so ein bisschen so ein Punkt, an dem du halt gesagt hast, vielleicht, weil er ja eine gute Saison gespielt hat, auch bis dahin, so, okay, jetzt vielleicht kriegen sie irgendwie ein bisschen Probleme, stattdessen gewinnen sie irgendwie weiter. Wie gesagt, jetzt bei nichts gewonnen irgendwie. Und man muss halt schon, also ich meine, Kate mittlerweile spielt ja eine richtig gute Saison.
Jetzt ist der Lieb da.
Ja,
jetzt ist der Lieb da. So notiert. Also er im Januar 26,5 Punkte, 50% aus dem Feld, 46% von draußen.
Ja.
Immer noch 4 Turnover, aber also wenn die Scoring-Abschlüsse so gut sind und er dazu Playmaking liefert, dann ist das ja alles okay. Bei mir war immer, also mein Kritikpunkt über die letzten Jahre war ja immer eher extrem hohe Turnover-Rate und dann auch noch ein total ineffizienter Scorer, weil das ist halt einfach keine gute Kombination. Das rechtfertigt dann irgendwann nicht mehr so eine hohe Usage jemandem zu geben, aber im Moment kann es ja schon rechtfertigen, weil das Scoring einfach da ist. Sie sind, was ich halt krass finde, sie haben von den 23 Clutch-Games, die sie bisher hatten, haben sie 14 gewonnen. Das ist halt sowas, das wäre letztes Jahr komplett undenkbar gewesen, weil sie sich immer, die hatten ja diese Niederlagenserie von, was waren es, 27 Spiele oder so, wo sie ganz oft auch relativ nah dran waren und sich dann halt wirklich unfassbar dämlich noch selbst sabotiert haben.
Ja.
Diesen Faktor haben sie halt einfach rausbekommen und jetzt siehst du halt schon ein bisschen mehr, dass da schon durchaus Potenzial drinsteckt in dem Team. Sie haben es natürlich auch ein bisschen verändert mit mehr Leuten, die auch Dreier treffen können. Die auch Veteranen. Genau, die auch sehr helfen, auf jeden Fall. Und dann hast du halt auch gleich mal eine andere Basis. Und auch, also, darf man auch nicht vergessen, JB Bickerstaff, der hat da schon auch einen Einfluss, gerade wenn man bedenkt, dass letztes Jahr halt Coaching eher nicht betrieben wurde bei den Pistons. Jetzt ist halt, glaube ich, wirklich jemand da, der halt aus diesem Team eher was rausholt, was halt möglich ist. Und wo ich schon auch ein bisschen am Überlegen bin, können die vielleicht dieses Jahr auch wirklich die Playoffs einfach direkt erreichen?
Ja.
Ich würde sie jetzt im Moment nicht als favorisiert darauf ansehen, aber es könnte schon sein. Und sie hätten durchaus auch die Möglichkeit, noch was zu verbessern an dem Team und halt beispielsweise diesen Platz, den Ivy jetzt nicht einnehmen kann, abzugraden. Also wir haben ja letzte Woche auch schon mal kurz drüber geredet, ob sie vielleicht ein drittes Team in einem Beal-Butler-Trade sein könnten und Bradley Beal bei sich aufnehmen könnten, aber dachte ich mir jetzt dann auch, warum eigentlich nicht Zach LaVine probieren, der ein besserer Spieler ist und keine No-Trade-Klausel hat. Weil Zach LaVine bei den Pistons, das weiß ich nicht, wär vielleicht ja auch ganz interessant.
Ja, ich meine, Kate hat sich etabliert als mein Team, sozusagen, als erste Banane. Und wenn LaVine dann von Kate profitieren kann quasi und dann umgekehrt genauso und halt weiß, okay, das ist aber, also Kate gibt die Richtung vor. Das könnte schon funktionieren. Plus, du hast ein paar Veteranen im Team. Und ich glaube, JB Bickerstaff ist halt auch so ein guter Fundamentbauer einfach. Also, weißt du, wir sehen es ja in Cleveland gerade, das ist ja das, was wir jetzt sehen. Und das wäre jetzt nicht möglich ohne das oder die Vorarbeit von Bickerstaff. Das ist vielleicht dann irgendwann hat das so ein bisschen sein Maximum erreicht oder so, aber jetzt für den Moment für Detroit ist es schon, sieht es irgendwie sehr, sehr gut aus oder hilft es extrem weiter, da jemanden zu haben, der da irgendwie dieses Team halt, wie du sagst, halt ihm diese Unsicherheit in engen Spielen nimmt. Wie gesagt, da helfen auch Veteranen auf jeden Fall mit, denke ich. Ich meine, Beasley hat jetzt auch noch einen richtigen Wurf getroffen gegen die Knicks.
Trifft auch 40% von draußen bei über 9 Versuchen pro Spiel. Ja. Also Beasley ist, der fackelt halt auch nicht lange. Er und Hardaway sind halt schon auch so einfach pure Gunner, aber solche Spieler hat Detroit wohl auch einfach ein bisschen gebraucht.
Eben, gerade auch um Platz zu schaffen für Kate und Ivy jetzt auch, als er noch fit war. Und nee, von daher könnte es mit LaVine, das könnte schon interessant sein. Also wenn Detroit da was versuchen sollte, ist die Frage, was sie dann machen müssten, aber wäre dann irgendwie ein ganz cooles Team, also auch für mich, so irgendwie mein...
Für dich als alten Zach LaVine-Fan.
Genau. Und es wäre jetzt nicht ganz so dieses Ding Contender, weil ich würde ihn ja gerne bei einem Contender sehen, einfach in einer kleineren Rolle, aber so als quasi Edelscorer, mehr oder weniger. Aber wäre das auch nicht uninteressant. Detroit ist auf jeden Fall, Detroit ist eine der guten Stories der Saison, finde ich, bis jetzt.
Ja, also, ja, absolut.
Und wie gesagt, gerade auch wegen Cade. Also das, sind auch einfach viel besser mit ihm. Also pro 100 Ballbesitze 6,8 Punkte mehr mit ihm auf dem Feld. Also das ist schon
hilfreich. Das wird jetzt, also der Split wird sich ja wahrscheinlich auch sogar noch verstärken, jetzt wo halt Ivy nicht mehr da ist, um ja. irgendwie so ein dann Creator in der Second Unit zu sein. Also vielleicht müssen sie da auch noch mal gucken und das adressieren oder so. Aber wie gesagt, im Moment, wie du schon meintest, ist es auf jeden Fall eine der positiven Entwicklungen in dieser Saison. Und cool, dass da jetzt irgendwie wieder so ein einigermaßen seriöses Team entsteht und auch, dass man halt mal Cade wirklich in einer anderen Situation sieht. Weil ich habe mir über die letzten Jahre schon teilweise ein bisschen Sorgen gemacht. Ja. Und das sieht jetzt schon besser aus, auf jeden Fall.
Definitiv. Atlanta.
Ja.
Das ist halt, ist immer so, wenn man denkt, sie haben es, jetzt kriegen sie es zusammen, aber dann kriegen sie es doch nicht zusammen.
Irgendwie. Ja.
Oder?
Ich meine, ich weiß auch gar nicht, ob man da wirklich denkt,
sie hatten schon wieder eine gute Phase.
Ja, aber sie haben auch ein paar Top-Teams ja auf jeden Fall schon geschlagen.
Mhm. Eben.
Und sie haben aber halt vor allem auch viele so extrem enge Spiele gewonnen und haben eigentlich ein Net-Rating von -1,6. Also es sind eigentlich halt, eigentlich stehen sie von der Bilanz her sogar besser da als das, was sie bisher jetzt gezeigt haben. Und weiß nicht, also irgendwie, es sieht anders aus als in den letzten Jahren, aber das Endresultat ist halt doch auch irgendwie wieder relativ ähnlich, dass man halt unterm Strich bei einem relativ mittelmäßigen Team rauskommt, was manchmal irgendwie gute Ansätze zeigt und auch gute Gegner schlagen kann, wenn da mal alles funktioniert. Und ich finde auch, es bildet sich schon ein bisschen andere Identität, so mit der Athletik auf dem Flügel, die sie haben, mit den
Riesacher,
aber vor allem auch mit dem Jalen Johnson und DeAndre Hunter, der seitdem er von der Bank kommt, einer der besten Spieler aller Zeiten ist. Und auch also Dyson Daniels und so, da entsteht ja schon ein bisschen was. Ja. Aber unterm Strich ist es halt bisher so ein Team. An guten Tagen können die allen Teams gefährlich werden. Ich finde auch, gegen manche wirken sie einfach wie ein gutes Matchup. Also gerade wenn sie jetzt zum Beispiel gegen New York spielen, da hat man dann, finde ich, schon auch den Eindruck, das ergibt auch irgendwie Sinn, dass sie da jetzt mithalten können, weil einfach das, was sie gut können, auch die Art, wie Trae Young an seine Punkte kommt, das funktioniert irgendwie ganz gut gegen New York. Und ja, in anderen Spielen wirken sie dann halt irgendwie unseriös und kriegen aufs Dach. In letzter Zeit ist jetzt Johnson ein paar Mal ausgefallen. Das ist dann direkt ein sehr großes Problem für sie. Also zumindest was so die Siege angeht, wirkt eher so ein bisschen wie der Unterschiedsspieler, den sie jetzt gerade haben. Und ja, unterm Strich kommt halt was Mittelmäßiges bei rum. Übrigens wirkt er nicht nur so On-Off-Differenz, Jalen Johnson plus 16,5, also mit Abstand die höchste im Team.
Ja. Brauchst du dann einen Trade? Oder
ist, nee, der ist bei plus 9. Das ist der andere, richtig.
Das ist der andere?
Okay. Ja, und ich meine, die beiden, die stehen sich ja jetzt nicht im Weg.
Ja.
Die sind ja durchaus kompatibel.
Ja, nee, das stimmt natürlich. Es war eher so der Gedanke, wir haben jetzt, er ist die Konstante der letzten Jahre und, also haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, und jetzt ist halt diese Konstante, du hast halt immer noch die gleiche Thematik, ob es dann halt mal einfach diesen größeren Shake-up braucht, um vielleicht nachhaltig was zu verändern. Also, weil, wie gesagt, neue Identität, irgendwie ähnliches Ergebnis. Aber es soll jetzt auch kein, also wirklich, auch wenn es aus meinem Mund teilweise etwas unseriös kommt, aber es soll jetzt kein Traceländer sein, sondern wie kann.
Nur ein bisschen.
Wie kann sich wirklich was verändern? Und dann bist du halt manchmal schnell beim besten Spieler oder bei deinem Superstar, bei deinem Franchise-Player und vielleicht. Aber vielleicht doch einfach nicht. Vielleicht doch einfach nicht.
Ich weiß nicht, ob sie da im Moment jetzt einen fairen Deal kriegen.
Das ist das Nächste. Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich habe es schon anklingen lassen, bei mir sind die Sixers im nächsten Tier. Ich habe es Myth Brothers genannt. Ich habe da noch die Heat und die Bucks drin, einfach weil ich bei denen auch einfach nicht weiß, wie gut die jetzt sind. oder halt nicht, weil es halt irgendwie diese komischen Serien gibt, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Zu den Sixers haben wir eigentlich schon, müssen wir zu den Sixers noch mehr sagen, als wir schon vorgegriffen haben, oder gibt's, oder ist es das irgendwie? Ist es?
Ich habe mir nur eine Sache zu Maxi aufgeschrieben, also aus dem Power-Ranking von John Schumann bei NBA.com, wo der auch immer also so interessante Zahlen raussucht für alle Teams. Und da, seitdem Maxi nicht mehr mit James Harden zusammenspielt, den Großteil seiner Minuten, ist die Effizienz halt voll eingebrochen. Also letztes Jahr letztes Jahr gab es einen Schritt zurück, dieses Jahr gibt es noch einen größeren Schritt zurück und jetzt, also von den 43 Spielern, die mindestens 20 Punkte pro Spiel machen, ist er auf Platz 39 in Sachen Effizienz, also fast ganz,
okay,
ganz hinten. Und also man kann das natürlich jetzt nicht alles auf Maxi schieben. Der ist ja auch jemand, das haben wir über die letzten Jahre auch gesehen, der auf jeden Fall sehr davon profitiert, wenn er mit Embiid zusammenspielt und halt mit anderen Leuten, die so ein, sag ich mal, Gravitationsfeld haben und er einfach quasi von denen ausgehend spielen kann und dadurch seine Vorteile nutzen kann. In dieser Saison ist das halt weniger der Fall als jemals zuvor und dadurch kommen seine Defizite, die er vielleicht als Offensivspieler hat, ein bisschen stärker zum Vorschein, weil ich finde, wenn man ihn so mit ein paar der anderen Top Guards jetzt auch im Osten oder allgemein in der Liga vergleicht, er ist jetzt nicht so der Typ, der sich aus dem Stand permanent irgendwie gute Offense kreieren kann. Es hilft ihm schon sehr, wenn jemand anders ihm dabei helfen kann, einen Vorteil zu kreieren. Und da das im Moment halt nicht der Fall ist, siehst du dann halt einfach mehr Probleme.
Interessant.
Interessanter das ist nicht Punkt, so der Jalen Brunson-Typ, der in einer Telefonzelle sich Platz verschaffen kann und dann einfach das Ding reinmachen kann.
Ja, das stimmt, das stimmt. Wer wäre der nächste Schritt? Frage, ob er den gehen kann oder ob das... Ja.
Oder ob er halt einfach davon abhängig ist, jemanden wie Embiid zu haben, was ja auch nicht schlimm ist, weil für den ist er ja ein sehr guter Spielpartner, das haben wir ja schon gesehen. Ja. Natürlich wäre es schlecht, wenn Embiid nicht mehr auf dieses Level kommt, wo er mal war, aber sonst ist das ja im Prinzip nicht was jetzt irgendwie total schlimm ist. Dann ist er halt eher zweite Geige als erste Geige. Es gibt Schlimmeres. Gute zweite Geigen braucht man auch.
So ist es. Genau so ist es. Also es ist, das wäre dann, glaube ich, ein falscher Kritikansatz einfach dann irgendwie. Also oder ein komplizierter Kritikansatz einfach, weil man nicht immer vom Maximum ausgehen kann. Und was
genau, und wenn man jetzt aber halt also so den Case machen will, irgendwann Maxi, also wenn es dann jetzt nicht in dieser Saison, aber allgemein, wenn man dann so sagt, ja, Maxi, wo rankt er im aktuellen Pantheon der Point Guards, die es so gibt, dann wäre das halt schon was ich anführen würde, was ihn dann trennt von manch einem anderen, der in der Hinsicht einfach besser ist.
Ja, genau. Ja, genau. Im Vergleich ist es dann wiederum was anderes, aber wenn du ihn individuell betrachtest und einfach nur sagst, ja, das kann er halt nicht, er ist jetzt nicht deine erste Geige, dann ist es halt, muss er vielleicht auch nicht sein. Er war schon eine extrem gute zweite Geige und aber im Vergleich, klar, wenn du dann sagst, nimmst jetzt Brunson im Vergleich oder sowas zum Beispiel, dann musst du es natürlich anführen. Ist Tyler Hero eine sehr gute erste Geige?
Das ist vielleicht etwas übertrieben. Aber er spielt eine sehr gute Saison. Vielleicht einfach so an.
Ja, ja. Ich meine, er scored mehr als jemals in seiner Karriere, trifft besser von draußen als jemals in seiner Karriere, besser aus dem Feld, verteilt mehr Assists, holt mehr Rebounds. Also,
ne? Er ist die erste Geige. Er ist halt die erste Geige einer mittelmäßigen Offense, aber er ist trotzdem, also den Teil füllt er im Moment schon gut aus. Das muss man ihm auf jeden Fall lassen.
Ja. Und das hilft den Heat auch so ein bisschen, diese Butler-Situation, jetzt nicht zu kaschieren, weil du sagst ja, es ist eine mittelmäßige Offense. Sie stehen an 7, 5-5 in den letzten 10, hatten 3 in Folge gewonnen, jetzt haben sie 1 verloren. Aber es ist so, also Hero hält das Schiff so ein bisschen, gut, ich meine, ist eigentlich auch eine klassische Heat Regular Season, ne? So um 7 rum. Das war jetzt die letzten Jahre auch nicht viel anders.
Die letzten beiden Jahre waren sie offensiv übrigens sogar noch viel schlechter. Also da waren sie auf 21 und 25. Aktuell auf Platz 16, das ist ja sogar eine Steigerung.
Das ist eine Steigerung. Und
die beiden wichtigsten Plus-Minus-Spieler, was Offense angeht, sind übrigens Hero und Jimmy Butler.
Jimmy Butler, der ist suspendiert. Und das macht.
Ja, ich glaube noch 2 Spiele jetzt, ne? Dann ist er, glaube ich, wieder da. Mal
gucken. Free Jimmy und so.
Würde mich wundern, wenn er dann spielt, aber mal gucken, was passiert.
Genau, was sie auch zu Myth Brothers für mich macht, aber diese Butler-Situation, weil bevor die nicht in irgendeine Richtung geklärt ist, weißt du halt nicht, was Miami wirklich sein kann in dieser Saison noch. Also das ist.
Ich glaube, mein Argument gegen Myth Brothers sie damit reinzunehmen mit Philly und Milwaukee zusammen wäre, dass sie, glaube ich, nicht diese Upside haben, die wir den anderen vielleicht so ein bisschen zudichten, weil selbst mit Butler ist das ein Team, was, glaube ich, nicht über vielleicht eine Runde gewinnen hinausgehen kann und das auch nicht gegen die meisten Matchups, sondern vielleicht gegen eins, wenn es wenn es günstig ist oder ja. so. Aber gegen die meisten halt eher nicht. Und da kann man, glaube ich, zumindest bei Milwaukee, selbst wenn ich da jetzt im Moment nicht wirklich dran glaube, oder bei Philly, wo ich gerade noch viel weniger dran glaube, da kann man sich zumindest einreden. Gut, die können aber locker in Serien gehen, wo sie den besten Spieler haben und dann schauen wir mal, was passiert. Ich glaube, ja. der Zug ist für Miami halt einfach abgefahren.
Das stimmt, das stimmt. Deswegen, ja, es ist, im Endeffekt sind sie fast so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen das, was sie sind. Momentan, also tabellarisch ja. sozusagen, also das ist da so in der Reichweite irgendwie. Und es ist halt eben die Frage auch, was mit Jimmy Butler, was für wen sie zurückbekommen können. Also scheinbar war ja jetzt nicht wirklich was dabei, was die Heat jetzt irgendwie vom Hocker gehauen hat. Vielleicht hat auch Butler gesagt, ich möchte da nicht hin. Dann haben die Teams irgendwie Abstand genommen, weil er seinen Vertrag ausläuft. Beziehungsweise Player Option hat er nächstes Jahr, ne?
Ja. Dann, ja, genau. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass dieser Plan, auf die zu verzichten, für ihn ausgehen wird, weil damit würde er nächstes Jahr 52 Millionen Dollar verdienen. Ich glaube nicht, dass ihm jetzt gerade ganz viele Teams hinterherrennen, die ihm ein höheres Gehalt ja. für nächste Saison geben würden. Vielleicht, wenn es dann irgendwie 3 Jahre 120 sind oder so, vielleicht macht er das dann. Aber also ich glaube, eine Max-Extension ist nicht in seiner Zukunft, außer Phoenix findet einen Weg, weil denen ist es ja sowieso.
Ist egal.
Denen ist alles egal.
Gleichzeitig, es ist halt, ich meine, Butler ist halt, gut, genau, Phoenix, denen ist alles egal. Aber sonst, wenn es um alle anderen Teams geht, ich meine, diese Thematik, dass einfach es jetzt schon zum wiederholten Male hinten raus schwierig wird und aus einer Situation raus schwierig wird, die ja eigentlich, ich meine, am Anfang hieß ja, wow, Butler und Heat und das passt ja perfekt zusammen, haben sich zwei gefunden und so. Und jetzt sind wir an so einem Punkt, an dem ihn das Team suspendiert, jetzt auch irgendwie Videos oder so an die NBA schickt. So, also als quasi Rechtfertigung, weshalb sie ihn suspendiert haben.
Ja.
Und das ist halt, ich könnte mir schon vorstellen, das Team dann gepaart mit dem Alter, gepaart auch mit der Verletzungshistorie, dann irgendwie sagen, ja, okay, ich meine, dass Miami dann nicht die Angebote bekommt oder vielleicht auch, dass die Teams, die zu denen Butler gerne will, dann vielleicht sich auch überlegen, wen wollen wir denn dafür abgeben, welche Picks wollen wir denn dafür abgeben. Aber
ja klar, wenn es nicht anders wäre, dann wäre er schon nicht mehr dort.
Ja, also es ist eine komplizierte Situation. Immerhin scored Jaime Jaquez etwas besser im Januar, der auch ein bisschen schwer in die Saison gekommen ist.
Vielleicht schicken die Heat auch bald Videos von Bam Adebayo, wie er Würfe verweigert an die NBA.
Ja, was ist das eigentlich?
Weiß ich auch nicht. Werde ich nicht schlau draus.
Ist vielleicht, ja, vielleicht auch, da misst man ihn an den falschen Maßstäben, Adebayo. Also klar, er sollte keine Würfe verweigern, aber jetzt so insgesamt, dass man sagt, ey, müsste doch.
Na, ich finde, man darf ihn zumindest an seinen eigenen Maßstäben messen und er ist halt einfach schlechter offensiv als in den letzten Jahren.
Ja.
Also er macht weniger Punkte, hat diese Saison schon, ich glaube, 6 Spiele gehabt, wo er nicht mal 10 Punkte erreicht hat. Das ist halt, also für den Franchise-Player jetzt dann halt einfach nicht ideal. Und also du weißt ja, wie sehr ich Kollege Bam verehre und die Defense ist auch deshalb da. Und hören wir jetzt auf mit keiner ist geiler als Tyler. Aber Bam kann ja offensiv wesentlich besser spielen, als er das bisher tut.
Ja.
Also ich messe ihn da jetzt nicht mit Jokic oder so, sondern einfach nur mit ihm selbst. Und da ist er halt gerade einfach schon teilweise passiver als in den letzten Jahren.
Ja. Ist auch immer interessant, wenn sowas dann auf einmal mitten in der Karriere passiert. Also weißt du, so am Anfang, wenn du so diese Up and Downs hast, aber wenn du halt eigentlich sagst, okay, das ist jetzt, er hat sich eigentlich etabliert, hat irgendwie sein Spiel etabliert und eigentlich ist es jetzt so das Ding, man eignet sich eher Jahr für Jahr irgendwie noch ein bisschen was an oder gewinnt in gewissen Teile noch mehr Sicherheit und jetzt bist du an dem Punkt, an dem es halt irgendwie genau in die andere Richtung ging.
Ich meine, er hat
es zumindest
verändert, dass er jetzt 3er nimmt. Also Bam nimmt das erste Mal in seiner Karriere mehr als 2 Dreier pro Spiel. Er trifft sie halt nicht, aber das ist also nicht wahnsinnig gut, unter 30%, aber es ist zumindest, glaube ich, so ein Teil von Erweiterung, der stattfindet. Und das finde ich eigentlich positiv, auch wenn sie jetzt im Moment nicht gut fallen.
Ja.
Ich finde nur nicht so geil, dass der 2er halt auch schlechter fällt als jemals zuvor und es ist insgesamt halt einfach weniger da ist quasi, weniger Resultate da sind als in den letzten Jahren.
Vielleicht ist auch dieser Zwischenschritt, der 3er fällt noch nicht so richtig. Insgesamt ist es deshalb ein anderer Rhythmus. Deshalb fällt der 2er auch weniger, aber sollte es dann, es natürlich kann in beide Richtungen gehen, kann auch gar nicht funktionieren, aber kann natürlich auch sein, dass dann, wenn der nächste Schritt kommt, wenn der 3er sicherer fällt, dass dann auch alles andere, also das, wie gesagt, Basketball und Rhythmus ist ja sehr, sehr nah beieinander. Wie gesagt,
mysteriös. Möglich.
Die Bucks noch ganz kurz. Sie hätten den NBA Cup nicht gewinnen sollen, weil danach ging es irgendwie nicht mehr so richtig gut.
Der verflucht Teams.
Ja, ja. Da verlierst du auch mal gegen Brooklyn oder gegen Portland.
Hast du am Samstag das Spiel gegen die Knicks gesehen?
Ich habe eingeschaltet, da war es eigentlich schon durch. Also Mitte zweites Viertel. Nein, schon.
Ich habe die erste Halbzeit gesehen und dann war ich müde. Aber okay. Es war da halt schon, also so ein Problem, was ich bei ihnen von Anfang an irgendwie gesehen habe und was zwischenzeitlich besser aussah, das war dann irgendwie direkt wieder sehr präsent. Und ich meine, unterm Strich ist Milwaukee ja defensiv eigentlich, die haben ja zumindest was das Rating angeht, ihre Defense total repariert. Die war ja zu Beginn der Saison fürchterlich und jetzt ist sie irgendwie auf einem Top-10-Level, also eigentlich echt okay gewesen. Aber in dem Spiel wurden sie halt einfach filetiert, komplett. Und das war auch, also erstmal hat Brunson einfach jeden Abschluss bekommen, den er wollte. Er hat, glaube ich, innerhalb von 3 Minuten oder 4 Minuten hat er Andre Jackson direkt 3 Fouls angehängt. Der ging dann raus und dann war einfach gar keiner mehr da. Ja. Milwaukee hat trotzdem versucht, ihn 1 gegen 1 zu verteidigen. Da hat Brunson, der hatte Bock, der hat ihn dann einfach komplett auseinandergenommen. Dann ist er auf die Bank und dann hat Towns genau das Gleiche gemacht. Also dann ist Towns halt so auf einen individuellen Run gegangen und den Bucks fiel einfach gar nichts ein. Und da denke ich mir halt schon, das weiß ich nicht, wie sie das jetzt ändern. Weil, also klar, ja. Milwaukee hat irgendwie ein gutes Rim-Protection-Duo in der Theorie, auch wenn Lopez, finde ich, jetzt auch nicht in jedem Spiel wie Brook Lopez aussieht, sondern also es gibt irgendwie Spiele, wo er in Korbnähe dominant ist und es gibt auch Spiele, wo er eigentlich auf mich eher ein bisschen langsam wirkt. Giannis ist halt offensiv so eingespannt, dass ich von ihm gar nicht erwarten kann, dass er jetzt die ganze Zeit auch noch auf Defensive Player of the Year Level verteidigt. Offensichtlich gibt es ja solche Momente, das haben wir auch im NBA Cup gesehen, so einige Highlights, die er da ausgepackt hat. So offensichtlich sind diese Fähigkeiten noch da, aber kannst halt auch nicht 48 Minuten in jedem Spiel erwarten. Und so viel, also so wahnsinnig viel mehr Defense ist halt dann auch gar nicht da, wenn Andre Jackson, wie gesagt, in Foul Trouble ist, dann fehlt ihnen da halt schon einfach was. Und ich glaube, das geht nicht weg. Und deswegen ist Milwaukee für mich so ein Team, deren Höhen sind schon relativ hoch, einfach wegen Giannis und wegen Dame, auch wenn deren Zusammenspiel für mich auch so ein bisschen kommt und geht. Also es ist jetzt immer noch nicht so, dass man das Gefühl hat, die beiden haben die größte Synergie auf dem Feld, auch wenn es besser ist als letztes Jahr. Aber ich habe eigentlich nicht die Fantasie, dass sie eine Serie gegen eins der richtigen Top-Teams gehen würden und das dann gewinnen, weil also einzelne Spiele immer, klar, hat man ja auch gegen OKC gesehen. Aber ja, über eine Serie, wenn man dann so das Gefühl hat, also ein Team kann sich halt gezielter darauf vorbereiten, wie attackieren wir die Bucks, auch welchen Plan entwickeln wir selber gegen Giannis, dann ich glaube, sie sind halt zu anfällig, weil sie eigentlich zu viele Macken haben für ein Team, was irgendwie einen ganz tiefen Playoff-Run hinlegen möchte.
Ja. Sehe ich ähnlich. Also gerade so dieses, dass halt so Niederlagen gegen halt so untere Teams dazukommen, das verwundert mich dann schon immer, dass sie auch so eine Rutsche von den Knicks bekommen. Dass diese Täler so tief sind. Aber ja, also das Team hat im Endeffekt zu viele Löcher. Und es ist halt, oder vor allem halt dieses Athletik-Defensivloch plus dann halt auch noch mit Mitteln ist natürlich besser geworden, Scoring-Unterstützung, aber es ist einfach nicht rund. Es ist nicht rund genug, damit du sagst, okay, die gewinnen gegen die Top-Teams in Serie, wie du auch sagst.
Ich glaube auch, dass Chris Middleton so ein bisschen in der Paul Pierce bei den Wizards-Phase seiner Karriere angekommen ist.
Ja, genau.
Also er kommt jetzt neuerdings wieder von der Bank, statt Starter zu sein. Ja. Und du siehst so schon teilweise noch immer den Touch, das Shot-Making, auch die Pässe, die er spielen kann. Er ist schon auch immer noch ein produktiver Spieler, aber weit entfernt von dem, was er mal war. Und das ist natürlich auch einfach ein massiver Faktor, der jetzt auch, was das Ceiling der Bucks angeht, noch viel verändern könnte, wenn er jetzt dieser Spieler nochmal werden kann. Aber also ich habe da eher Zweifel nach den ganzen OPs und nach den ganzen Problemen, die er jetzt über die letzten Jahre hatte. Das häuft sich ja dann auch irgendwann. Und bisher muss man einfach sagen, also gegen die Top 3 im Osten steht Milwaukee bei 0-8. Das ist halt nicht gut.
Das ist nicht gut. Gegen das Top-Team im Osten haben wir gegen die Pacers jetzt gewonnen, um mal weiterzugehen. Die bei mir im nächsten Tier kommen, bei dir auch?
Ja. Das heißt Young Bloods.
Young Bloods. Ja. Ich habe es ja Herausforderer genannt. Aber ja, Pacers, ne? 9-14 Start. War nicht so gut. Jetzt haben die 6 Spiele in Folge gewonnen. Cavs geschlagen. Und dann, das ist ja das Ding, dieses Team, bei dem wir gesagt haben, war die Defense und so, letztes Jahr hat die Offense Defense kaschiert. Dieses Jahr geht's nicht mehr, deswegen geht's bergab. Verteidigen mittlerweile deutlich besser und haben als einziges Team bislang die Cavs bei unter 100 Punkten gehalten. Und wir haben ja am Donnerstag drüber gesprochen, wie gut die Cavs eigentlich verteidigen.
Angreifen. Spielen.
Wie gut angreifen, genau. Wie gut die Offense ist. Jetzt haben es die Pacers geschafft, sie bei unter 100 Punkten zu halten. Es läuft in Indiana plötzlich, ne?
6 in Folge gewonnen. Die eigene Offense kommt auch wieder.
Ja. Halliburton kommt, ja.
Januar Offensivrating von 130. Das ist dann wieder gut.
He's back. Ja. Er hat zwar immer so ein bisschen so diese zwei, gegen die Cavs ja auch, glaube ich, nur 2 Punkte gehabt.
Ja, er hat ja in der zweiten Halbzeit auch gar nicht gespielt. Er hat sich da wehgetan. War ja. Aber, glaube ich, dann danach wieder am Start, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber es sah zumindest in letzter Zeit irgendwie wieder besser aus. Und also auch allgemein ist, also die Starting Five der Pacers ist auch über die Saison richtig gut. Hat mich ein bisschen überrascht, aber so von den meist eingesetzten Lineups der Saison haben sie das Beste. Das ist ihre Starting Five. Also Halliburton, Nembhard, Mathurin, Siakam und Turner haben zusammen ein Net-Rating von plus 19,7. Würde man jetzt nicht so denken, wenn man die Saison bisher so mitbekommen hat und eher immer das Gefühl hatte, Indiana tritt ein bisschen auf der Stelle. Das liegt dann, glaube ich, teilweise eher an der Bankproduktion, die nicht so gut ist wie letztes Jahr. Und ja, teilweise wirkte, finde ich, die Offense auch nicht so dynamisch. Aber in letzter Zeit scheint es sich wieder zu drehen. Und dann, also wenn, haben wir ja auch über das letzte Jahr gesehen, wenn Indiana so im Rhythmus ist, ist das halt auch ein total gefährliches Team. Was ich jetzt über die letzten Wochen interessant finde, ist, dass sie, also über die letzten 7 Spiele haben sie die zweitbeste Offense und die zweitbeste Defense. Das ist halt etwas, wo ich nicht glaube, dass das haltbar ist. Also das traue ich dem Personal nicht über einen längeren Zeitraum zu, dass sie das halten können. Aber wie gesagt,
ja, jetzt gerade sieht es ganz gut aus. Wenn die es halbwegs, ich meine, am Anfang war Offense gut, also ein bisschen überdurchschnittlich, Defense nicht wirklich gut. Und jetzt bist du an einem Punkt, also wenn sich so einpendelt, dass beides auf einem guten Niveau ist, dann sind sie ja trotzdem wieder so irgendwo in den Sphären von letztem Jahr. Und ich meine, bei Halliburton ist halt gerade das Ding, also er ist ja gerade was das Scoring anging oder was auch die Effizienz anging, wahnsinnig schwer in die Saison gekommen. Und mittlerweile hat er eine Effective Field Goal Percentage von 55,9 und ist halt damit so unter den Combo Guards im 82. Perzentil. Also das ist halt so, und am Anfang war er halt einfach ineffizient, größtenteils, was das Scoring anging. Und dieser Schritt ist, glaube ich, schon essentiell auch dafür, dass die Offense halt wieder besser funktioniert, dass er auch aggressiver ist wieder. Das ist halt so, natürlich prägt er die Offense. Also er ist ja derjenige, der sie anleitet im Prinzip. Und da gibt es natürlich noch andere wie Mathurin und auch Siakam, aber er ist halt schon der die so ein bisschen auch die Identität mitgibt. Und deshalb, ja, also ich bin jetzt mal gespannt, wie sich das jetzt die nächsten Wochen entwickelt, wie sich das auch, wie du sagst, wie sich das einpendelt. Sowohl offensiv, aber gerade natürlich auch defensiv. Aber sie scheinen wieder, also mit den Pacers scheint wieder eher zu rechnen zu sein. Und das ist ja schon mal zumindest im Staat Indiana eine gute Nachricht. Gute Nachrichten im Staat Florida ist, dass Paolo Banchero zurück ist.
Sah auch gut aus bisher.
Sah auch gut aus, genau. Gegen die Sixers 20 Punkte, gegen die Bucks 34 Punkte. Da auch 8 Dreier genommen, 5 getroffen gegen Milwaukee. Also das ist schon, ne? So kann das gern sein. Indiana. Bei Orlando ist halt echt so das Ding, die wurden halt maximal gestellt jetzt in dieser Saison, was jetzt Ausfälle angeht und irgendwie gucken, wir müssen kompetent bleiben, obwohl uns unsere 2 besten Spieler, vielleicht dann unsere mit Mo Wagner, unsere 3 besten Scorer fehlen irgendwie.
Und dann ja auch noch Jalen Suggs.
Und dann auch noch Jalen Suggs, genau.
Auch reingehört in diese Verlosung und die insgesamt wahrscheinlich drittbester Spieler ist.
Ja. Und irgendwie, also sie haben zwar jetzt nur in Anführungszeichen 4 ihrer letzten 10 Spiele gewonnen, aber im Endeffekt hätte das Team auch komplett abschmieren können bei all den Verletzungen. Also vor allem auch nach Franz verletzt und nachdem Franz sich dann auch noch langfristig verletzt hat. Haben sie nicht. Und deswegen habe ich sie irgendwie, das stärkt so mein Vertrauen in sie, auch mit Blick jetzt auf die Playoffs. Ich meine, bei Franz muss man gucken. Also er hat sich ja 5 Wochen nach Banchero verletzt, hat die gleiche Verletzung. Ich hoffe, es dauert jetzt nicht noch 5 Wochen, bis er zurückkommt. Aber
das sogenannte Heilfleisch.
Das Heilfleisch, das ist unterschiedlich bei jedem Menschen, sehr individuell. Ja. Und wir hoffen, dass er bald wiederkommt. Aber dann könnte ich mir, dann traue ich Orlando mittlerweile halt echt mehr zu als noch vor ein paar Wochen. Auch wenn natürlich die so gewisse Fragezeichen gerade offensiv natürlich weiterhin bleiben. Wobei man natürlich auch nicht weiß, wenn hier All-NBA Franz und All-NBA Paolo zusammenspielen, kann das natürlich auch ganz schnell ganz gut aussehen, ne?
In der Theorie, ja. In der Praxis mal gucken. Ich finde es aber auch einfach absolut beeindruckend, dass sie mit der Saison, die sie bisher erleben, trotzdem die zweitbeste Defense von allen Teams haben. Also man merkt schon, dass da einfach irgendwie eine Identität etabliert ist, die der ganze Kader mehr oder weniger abrufen kann. Und auch die neuen Teile. Also ich finde auch, dass Tristan da Silva echt eine insgesamt echt starke Rookie-Saison spielt. Also natürlich gibt es da auch Momente, wo es mal offensiv nicht funktioniert. Er ist jetzt auch nicht effizient, nicht wirklich, aber er kann halt irgendwie eine Rolle dort spielen und er ist auch, also defensiv füllt er irgendwie den Part größtenteils auch aus. Gibt zwar Leute, die zu kräftig für ihn sind, wo man dann schon merkt, dass er halt so ein eher schmächtigerer Wing ist, aber er kommt da halt auch irgendwie rein und erfüllt so dieses System, was Jamal Mosley da vorgegeben hat. Und wie gesagt, bisher ist das absolut beeindruckend, wie sie da den Kopf über Wasser halten. Wie das langfristig weitergeht, finde ich halt total schwer zu bewerten, einfach weil es auch davon abhängig ist, wann sehen wir Franz wieder, wie spielen er und Banchero dann zusammen. Die haben ja schon auch Sachen, die sie dann rausfinden müssen, weil sich einfach in Banqueros Abwesenheit erstmal ein bisschen was verändert hat, was ja. Franz' Rolle und auch Dominanz in der Offense anging. Jetzt hat man eine Phase mit Banchero quasi als Lone Star, ja. wo man dann sehen muss, wie spielt der dann jetzt? Und dann muss man das auch noch zusammenfügen und dann ist irgendwann Playoffs.
Also, ja, das kommt, ja.
Das ist halt einfach spannend zu sehen, wie viel Zeit werden sie da haben und wie können sie das feintunen. Auch so Sachen, könnte KCP irgendwann anfangen, seine Würfe zu treffen? Wäre auch geil, um halt
also richtig geil.
Nicht immer quasi keinen Platz zu haben. Weil sie sind auch diese Saison wieder, also Platz 30 bei der Dreierquote, die wenigsten getroffenen Dreier von allen Teams. Sie nehmen zwar mehr als im letzten Jahr, aber sie treffen sie halt einfach überhaupt nicht. Und das ist halt schon, offensiv sind da schon einfach viele Sachen, die man noch rausfinden muss im Lauf der Saison und wo ich einfach gespannt bin, ob sie die Zeit dafür haben werden. Aber ich bin bisher auch total angetan von dieser Saison und hoffe einfach, dass sie die irgendwann quasi normal fortsetzen können und dass das nicht die ganze Zeit so weitergeht, dass man eigentlich immer aus irgendwelchen Resten und Einzelteilen dann irgendwelche Lineups doch wieder fabrizieren muss, weil man eigentlich nicht, also die meisten nicht da hat, die man eigentlich gerade haben möchte.
Ja, ich meine, was jetzt dafür sprechen könnte, dass sie es auch irgendwie hinkriegen, ist halt diese Identität, die du angesprochen hast und auch dieses, also das, du musst als Team schon sehr gut funktionieren, dass das du diese ganzen Hürden überwindest im Laufe einer Saison, dass du diese ganzen Rückschläge irgendwie wegsteckst. Und dann könnte ich mir schon auch vorstellen, dass hinter den Kulissen, also klar, es ist dann Training, Spiel, ist immer noch was anderes. Du trainierst sowieso wenig im Laufe der Saison. Aber dass sie, auch wenn sich jetzt natürlich gewisse Mechanismen eingespielt haben mit Franz, jetzt einspielen mit Banchero, aber da könnte ich mir schon vorstellen, dass dieses Teamgefüge, auch dieser Teamzusammenhalt, es ihnen erleichtern, das dann irgendwie hinzubekommen. Dass sie das zusammenfügen. Aber es ist trotzdem immer noch, wie du sagst, spielerisch musst du es natürlich trotzdem irgendwie, das ist der Part, da kannst du dich noch so gut verstehen, das musst du erst rausfinden. Und ob dann genügend Zeit ist, wie du sagst, finde ich eine spannende Geschichte noch, so im Laufe der Saison. Je nachdem, wann Franz zurückkommt, ob sie es hinbekommen, wie viel Zeit sie brauchen und wie das dann aussieht. Aber es ist trotzdem beeindruckend, was sie aus dieser Saison machen bis jetzt, muss man jetzt sagen.
Und mit etwas Glück ist das die Saison, wo sie das erste Mal eine Playoff-Serie gewinnen.
Ja.
Also ich glaube, mehr ist noch nicht drin, aber das wäre gegen das richtige Matchup halt schon drin. Und das wäre so der nächste Schritt ihrer Evolution, würde ich mal denken.
Ja. Nächstes Tier. Ich nehme an, die Knicks sind nicht bei den Youngbloods dabei bei dir.
Nee, das nächste Tier sind bei mir nur die Knicks. Mhm. Ja. Und ich hab's, also mir ist kein guter Name eingefallen. Deswegen habe ich da Knicks in diesem Jahr. Steht da einfach nur.
Nix in diesem Jahr.
Im Sinne von, ich glaube, sie sind einfach nicht so gut wie die beiden Teams, die da oben noch stehen. Und ich glaube, also Richtung Playoffs habe ich bei ihnen einfach ein paar mehr Fragezeichen als bei den, also vor allem bei Boston, aber eigentlich auch schon bei Cleveland, auch wenn die jetzt nicht gerade das bewiesenste Playoff-Team von allen sind, das muss man schon sagen. Und ich sehe die Knicks auch eher anfällig gegen quasi den unteren Teil der Conference, also gegen Matchups, die sie vorher vielleicht noch haben können, als jetzt Boston oder Cleveland an. Deswegen, Ich halte sie für ein sehr gutes Team. Ich gucke ihnen auch gerne zu an den richtigen Tagen, weil sie einfach eine tolle Offense spielen können. Sie sind zwar in letzter Zeit, also vor dem Bucks-Spiel, ein bisschen mies gewesen, haben jetzt auch letzte Nacht verloren gegen Detroit, was jetzt auch nicht ideal ist. Noodles Bridges ist nach einem sehr guten Dezember wieder eingebrochen. Wurde ja neulich auch richtig heftig ausgebuht, nachdem sie von OKC verprügelt wurden. Mhm. Dass ich auch nicht das idealste Zeichen finde. Aber irgendwie, ja, ist es so ein bisschen komisch. Und was bei ihnen, ich glaube, dadurch, dass sie immer so eigentlich mehr oder weniger am Limit von Thibodeau eingesetzt werden, weiß ich nicht, wie viel Steigerung noch möglich ist, wenn es dann losgeht. Natürlich gibt's immer noch so den Faktor, kommt Mitchell Robinson irgendwann, wie sieht er dann aus? Kann der dann eine ganze Postseason dabei sein oder halt nicht? Das weiß man ja immer nicht so genau. Das könnte natürlich die Rotation erstmal wieder so ein bisschen verändern, aber Stand jetzt, die haben halt eine 7er-Rotation. 2 dieser 7 sind kleine Guards. Das ist in den Playoffs nicht das Allereinfachste. Und auch bisher, ne, von den 40 Spielen, die sie bisher hatten, in 35 davon hatten sie alle 5 Starter zur Verfügung. Also sie haben schon eigentlich sehr, sehr viel Produktion quasi von ihrem Team. Auch wenn man so anguckt, welche Lineups hat es bisher am meisten gegeben. Cleaning the Glass filtert das ja so, also nach Possessions. New York ist da an erster Stelle, also mit seiner Starting Five, mit 1349. Mhm. Das nächste meistgenutzte Lineup ist bei 857. Also ich bin nicht so wahnsinnig gut in Mathe, aber ungefähr 2/3 von der Zeit, die halt die Knicks-Starter zusammen auf dem Court verbracht haben. Und wie gesagt, ich halte die für ein sehr gutes Team, aber ich weiß nicht, wie viel mehr dann noch drin ist, wenn es dann wirklich drum geht. Und deswegen habe ich bei ihnen einfach ein paar mehr Zweifel. Zumal auch man ja einfach sagen muss, dass auch von denen, die da jetzt im Moment sehr starke Saisons spielen, also gerade Anunoby und Towns, die haben halt auch ihre verletzten Historie. Und die kann man auch, glaube ich, nicht komplett außer Acht lassen, wenn es jetzt um den Rest der Saison geht. Ist das unfair? Wie stehst du zu den Knicks?
Nee, ich finde es ehrlich gesagt, also ich habe sie auch genau an dem Slot, ich habe sie auch allein an diesem Slot und ich würde es ähnlich formulieren. Also ich finde dieser Fokus auf die Starter ist sehr gefährlich und gerade, also wie du sagst, es raubt ihnen jetzt sehr, sehr viel Energie. Und gleichzeitig sieht man halt auch schon viel von dem, was sie halt können. Also ich möchte jetzt nicht alles wiederholen, was du gesagt hast, aber ich finde, das ist schon ein sehr, sehr entscheidender Punkt einfach, dass gefühlt dann da vielleicht noch weniger zu holen ist. Es sei denn, es kommt Mitchell Robinson, dann wird das natürlich schon nochmal interessanter, gerade auch defensiv, da sind sie ja, Defensive Rating sind sie an 15. Wenn Robinson ihnen da Rim Protection geben kann und Towns so ein bisschen in die Minnesota-Rolle schlüpfen kann, vielleicht funktioniert es, aber bei Bridges ist ja das Thema so, hey, warum verteidigt er nicht mehr so gut? Und dann hast du natürlich, dann ist die Rotation allgemein tiefer. Ich weiß nicht, wer dann von der Bank kommt, ob dann Bridges von der Bank kommt, ob Hart von der Bank kommt, keine Ahnung.
Bridges führt die Liga bei den Minuten an, der wird nie von der Bank kommen. Der wird nie von der Bank, sein Leben und hat Thibodeau.
Ja. Das heißt, Hart dann wahrscheinlich von der Bank, dann hast du wieder, dann das mischt alles so ein bisschen durch und vielleicht ist das Potenzial, das sie haben. Bei Robinson weiß man aber natürlich nicht. Also, wann kommt er zurück, wie kommt er zurück, wie mobil kommt er zurück, wie lang kommt er zurück? Das sind alles Fragen, deswegen ist da einfach noch ein bisschen mehr offen. Und ich würde sie trotzdem, also Orlando und Indiana, ich hab das, mein Orlando-Indiana-Tier war Herausforderer, ein bisschen langweilig, und die Knicks sind für mich Herausforderer plus, weil ich sie noch ein bisschen vor den beiden sehe.
Aber, es ist wirklich heute. Hinter der Paywall oder was?
Heute, genau. Ja. Deshalb ist meine Ausführung auch hiermit beendet. Den Rest dann
okay. Hinter der Paywall. Sonderfolge, wo es dann nur um die Knicks geht. Oh, machen wir nächste Woche.
Machen wir nächste Woche tatsächlich. Und tatsächlich auch hinter der Paywall. Also, ne?
Patreon. Kannst mal sehen.
das ist ein Teaser. Ne? Herausforderer plus. Ja.
Aber ich sehe sie ein bisschen über den beiden, aber ich würde jetzt auch, wenn sie jetzt auf einen der beiden treffen, ist es jetzt auch keine gemale Wiesen. Also für die Knicks. Und die anderen beiden, also Cleveland und Boston, würde ich dann stärker favorisieren in so einem Fall.
Ich glaube auch, also wenn es jetzt Milwaukee oder Philly wäre oder so. Ich würde da auf die Knicks setzen, aber ich würde da nicht reingehen und sagen, die putzen sie jetzt auf jeden Fall komplett weg. Oder so. Ich meine, je nachdem, wie die Teams dann aussehen, da kann sich natürlich auch noch ein bisschen was ändern. Aber genau. Ich meinte so, das meinte ich so mit der unteren Hälfte, weil
ich dachte mal,
Stand jetzt ist ja die Chance relativ hoch, dass Miami und Orlando sowieso erst, Indiana und Orlando in der ersten Runde es miteinander ausfechten.
Stimmt.
weil die Knicks sollten ja mindestens Dritter werden, vielleicht werden sie sogar Zweiter, weil im Moment Boston halt so ein bisschen
Boston
auch schleifen lässt und es dadurch relativ nah beieinander ist.
Ja.
Die könnten, das wäre natürlich noch so ein Ding. Für die Knicks wäre das sicherlich wichtiger als für die Celtics, irgendwie sich den Second Seed zu holen, falls die beiden Teams dann in Runde 2 aufeinandertreffen würden, wenn man halt wüsste, Game 7 im Madison Square Garden, wenn es dazu kommt, das wäre ja schon etwas, was nicht schlecht wäre, um es in der Hinterhand zu haben.
Ja, weil wir ja auch wissen, dass Tatum dann Angst bekommt und dann nichts mehr geht und dann ist, ne?
Ja, der braucht dann wie Weiland Paul Pierce den Rollstuhl, weil er kacken muss, weil er sich einkackt vor Angst. Und dann kommt er aber zurück und gewinnt das Spiel. Damit könnte ich leben.
Ja. Celtics, dann gehen wir gleich mal weiter. In einem Tier mit den Cavs?
Ja. Also ich hatte sogar kurz überlegt, ob ich die Celtics irgendwie wegen Vertrauensvorschuss in ein eigenes packe. Da habe ich mich jetzt aber dagegen entschieden. Da habe sie jetzt gruppiert mit den Cavs im Eye of the Tiger Tier, weil das der Unterschied ist zwischen beiden Teams. Das verbindet die beiden und es unterscheidet sie. Weil Cleveland hat das Eye of the Tiger, Boston hatte es letztes Jahr und lässt es deswegen im Moment ein bisschen schleifen.
Mhm. Hast du, ich meine, schleifen heißt von den letzten 13 Spielen 6 gewonnen, 7 gewonnen, 6 verloren, genau, also stehen wir 7-6. Hast du den Artikel von Jay King gelesen bei The Athletic? Zufällig? Nope. Wo es darum ging, so dass der Dreiervorteil etwas geschwunden ist in letzter Zeit. Und den fand ich ganz interessant. Also ich habe mal so ein paar Fakten zusammengetragen. Bis 8. Dezember steht da, hatten die Celtics im Schnitt 19 Dreier pro Spiel getroffen, 51,4 Versuche. Die Gegner haben sie gehalten bei 12,6 Treffern von draußen und 35,3 Versuchen. Damit haben sie pro Spiel von draußen schon mal 19,2 Punkte gut gemacht auf ihre Gegner. Und jetzt mittlerweile nehmen sie immer noch mehr Dreier als alle anderen Teams, sind bei 46, treffen aber nur, aber das kommt jetzt nicht von Jay King, treffen aber derzeit insgesamt über die Saison 36,2% von draußen, 14. In den letzten 13 Spielen sind sie bei 34,1%, Platz 25. Und über diese 13 Spiele sind sie laut, also es sind sehr viele Zahlen, aber nur mal so ganz kurz, weil es halt über die Entwicklung, weil du halt auch sagst, sie haben es schleifen lassen. Und jetzt bin ich gespannt, ob du jetzt sagst, es schleifen lassen oder es ist auch was im System, nicht? Also über diese 13 Spiele sind sie bei den Three-Point-Attempts auf Platz 20 mit 38,5. Auf Platz 23, was Three-Point-Percentage-Allowed angeht, bei 37,7%. Und also defensiv ist das jetzt, ne? Und Platz 26 bei den.
Also mich hast du mittlerweile verloren,
bin ich okay. Ehrlich. Ja, sorry, es ist ein bisschen sehr viel Zeit. Sie, Quintessenz ist, sie nehmen selber weniger Dreier, treffen weniger Dreier und lassen gleichzeitig mehr Dreier zu, mehr Treffer zu und bessere Quoten. Und haben damit, und das ist entscheidend, der Three-Point-Margin, den sie noch haben, also was sie an Dreiern gewinnen, ist bei 3,6 Punkten. Im Vergleich zu ihren Gegnern, müssen dafür aber brauchen mehr Possessions, also müssen mehr Dreier nehmen.
Und das ist jetzt über die letzten 13 Spiele.
Genau.
Okay. Gut. Habe ich.
Was machst du aus dieser Entwicklung? Jetzt mal, wie gesagt, es waren jetzt viele Zahlen, aber nur im Großen und Ganzen. Insgesamt der Dreiervorteil ist einfach statistisch gesunken. Ist das einfach so ein bisschen Saisonfatigue? Ist es ein bisschen, wie du sagst, schleifen lassen? Kann das auch mit der Rückkehr von Porzingis zusammenhängen, dass man sich da irgendwie neu ausrichten muss? Porzingis kann zwar auch das Feld breit machen, kriegt den Ball aber auch ein bisschen näher am Ring, verteidigt den Dreier natürlich auch ein bisschen anders als jetzt Horford zum Beispiel, ist jetzt auch nicht nur so Floorspacer wie Horford. Also sind das irgendwie so Faktoren oder was machst du daraus?
Ich würde Offense und Defense da eigentlich komplett separat sehen. Dass über 13 Spiele der Dreier von den Gegnern besser fällt, ist das ist für mich also eine richtige Entwicklung, wenn das länger dauert. Mhm. Weil, also ich habe einige der Spiele gesehen, nicht alle, aber einige schon. Und Boston hat halt also viele offene Dreier auch einfach nicht getroffen, muss man sagen. Auch durch die Bank ist das so, abgesehen von Peyton Pritchard, treffen große Teile der Rotation ihren Dreier insgesamt nicht so gut wie letztes Jahr. Das ist dann halt einfach schon ein Problem. Und dass das über die letzten Wochen ein bisschen mehr ist, oder also sich noch ein bisschen verstärkt hat, das glaube ich auch. Da kann schon auch eine Rolle spielen, dass so diese Reintegration von Porzingis noch nicht ganz noch nicht ganz so smooth verläuft, wie das vielleicht letztes Jahr dann der Fall war. auch dass Holiday jetzt nicht immer zur Verfügung stand, dass Brown immer mal wieder ein paar Spiele verpasst hat. Also es war jetzt in letzter Zeit auch nicht so, dass sie immer das komplette Team zur Verfügung gehabt hätten. Ich glaube, das kann da so ein bisschen eine Rolle spielen, dass halt die Offense vielleicht auch manchmal dann so ein bisschen ihre Dynamik so ein bisschen eingebüßt hat. Das ist aber für mich ein anderes Thema als das mit der Defense. Also auch da Dreier-Defense, ich weiß nicht. Das ist ja über die letzten Jahre eigentlich immer mal wieder belegt worden, dass ein Team da gar nicht ganz den mega großen Einfluss drauf hat, inwieweit man da gegnerische Teams beeinflussen kann bei ihrer Dreierquote.
Ja, aber gleichzeitig ist ja dieser Margin ist ja schon Teil von Missoulas Idee. Also dass du halt
ja klar, aber kontrollieren kannst du ja dein Volumen.
Du kannst dein Volumen
und du kannst nicht die Quote kontrollieren.
Nee, genau. Du kannst auch nicht die gegnerische Quote kontrollieren und kannst auch nicht das gegnerische Volumen komplett kontrollieren. Aber du kannst zumindest halt einen Fokus drauf legen, entweder nur gewisse Dreier zu erlauben oder halt gewisse Dreier oder gleichzeitig halt gewisse Dreier zu nehmen. Und klar, kann das gegnerische Team dann Lösungen finden dafür. Aber trotzdem ist es ja so ein Ding. Und gefühlt war es ja schon so eine Idee der Celtics zu sagen, wir schauen, dass wir so viele wie möglich nehmen, auch rausgespielt nehmen, sodass wir nicht darauf angewiesen sind, schwere Dreier zu treffen, sondern dass wir gute Dreier rausspielen und gleichzeitig den Gegnern so schwer wie möglich zu machen, Dreier zu nehmen. Und das hat sich jetzt halt so ein bisschen verschoben.
Ja, ich weiß nicht, ob ich da schon von einer richtigen Verschiebung reden
kann. Nein, würde, genau. Also es gibt jetzt eine Phase, in der es der Unterschied zusammengeschrumpft ist. So können wir
ja.
Es gibt eine Phase. Und das ist halt, genau, jetzt ist es halt wahrscheinlich, man kann da jetzt Kaffeesatz lesen. Interessant wird es wahrscheinlich, wenn wir dann irgendwann Richtung März immer noch davon sprechen,
dass es
so ist.
Ja, und ich glaube, also was man, finde ich, schon festhalten kann über die letzte Zeit, ist, dass die Defense nicht auf dem Level ist, wo sie sein kann. Und also wo wir sie auch über die letzten ein, zwei Jahre regelmäßig gesehen haben. Und das ist halt, glaube ich, schon halt eher auch so ein bisschen, weil halt diese Verzweiflung, dieses wir müssen jedes Spiel dominieren, wie letztes Jahr halt einfach nicht da ist, weil man halt schon irgendwie eine andere Sicherheit hat. Ich glaube auch, dass es ein bisschen dabei eine Rolle spielt, dass Holiday jetzt nicht immer fit war, weil dessen Präsenz macht da schon einen relativ großen Unterschied. Auch dass Horford schon, finde ich, ein bisschen älter wirkt und auch ein bisschen mehr Energie konservieren muss als in den vergangenen Jahren. Ich finde, das merkt man schon, was die Defense angeht. Wie gesagt, Shooting, so was das eigene Shooting angeht, ich habe irgendwie über die letzten Spiele immer noch das Gefühl gehabt, ich habe mehr als genug offene Dreier gesehen und an guten Tagen fallen die rein und jetzt waren halt die Tage nicht unbedingt alle gut und dann fällt das halt negativ ins Gewicht. Aber da mache ich mir jetzt eigentlich nicht die wahnsinnig großen Sorgen. Und ich glaube auch, dass das defensive Ceiling nach wie vor sehr viel höher ist als das, was wir im Moment sehen. Deswegen bin ich gerade so schon auch ein bisschen am Überlegen, sind die Probleme, die man jetzt gerade sieht, sind die nur eine Folge davon? Steckt da vielleicht auch noch ein bisschen mehr dahinter? Ganz sicher bin ich mir nicht, aber im Moment würde ich halt immer noch dazu tendieren, wenn es dann drauf ankommt, dann haben sie eigentlich immer noch auf so ziemlich alles eine Antwort, glaube ich. Und deswegen würde ich da jetzt im Moment nicht die Alarmglocken ganz laut schrillen lassen. Wenn man dann in die Postseason geht, dieses Jahr und das wie letztes Jahr mit Porzingis ist, dass der den Großteil der Zeit fehlt, dann würde ich mir anders Sorgen machen, einfach weil die Konkurrenz jetzt viel besser ist. Das muss man nämlich schon festhalten. Aber so weit sind wir halt noch nicht. Wenn es um ein volles Team geht, dann vertraue ich den Celtics immer noch ziemlich doll.
Gibt es einen Punkt, an dem du dir quotenmäßig Sorgen machst? Weil du hast ja auch schon gesagt, gerade Rollenspieler treffen den Dreier nicht so gut wie letztes Jahr. Man hat dann so schon den Vertrauensvorschuss, dass man sagt, aber das hat schon in sehr wichtigen Phasen der Saison funktioniert. Gibt es aber einen Punkt, an dem du dann irgendwann sagst,
Nee, eigentlich nicht. Also das wäre, wenn das jetzt dazu führen würde, dass...
Feines wäre es dann, wenn es da nicht gehen könnte.
Nee, ich meine, also natürlich wäre es... Es ist immer ein bisschen schwer, das zu sagen, aber es ist ja die Frage, wie reagiert die Defense auf jemanden? Und wenn Sam Hauser an der Dreierlinie steht, dann löst er ja trotzdem Panik aus, auch wenn er jetzt dieses Jahr nicht 45%, sondern 37% trifft. Zum Beispiel. Oder auf Derek White wird anders reagiert, auf Jaylen Brown, der im Moment nur 32% trifft. Wenn der einen offenen Dreier hat, dann sind Teams auch nicht glücklich damit, weil die auch wissen, dass der im Zweifel auch mal 4 in einem Viertel treffen kann. Du dann halt einfach relativ schnell am Arsch bist.
So.
Am ehesten mache ich mir da ein bisschen Sorgen um Holiday, muss ich sagen, weil der halt auch einfach nicht der Jüngste ist und weil der in dieser Saison als Shooter schon wesentlich schwächer ist als letztes Jahr. Aber da müsste man sich auch erstmal müsste man auch erstmal sehen, ob das dann in den Playoffs erstens so bleibt und ob das dann zweitens auch über eine Serie dazu führt, dass er halt nicht ernst genommen wird und wie er dann damit umgeht. Aber er hat auch letztes Jahr in den Playoffs, wenn wir uns erinnern, gegen Dallas beispielsweise, Holiday war oft derjenige, der im Dunkerspot abgehangen hat. Der war ja gar nicht unbedingt immer an der Dreierlinie, sondern Boston hat da ja ganz oft auch irgendwie einen Guard nah am Korb postiert, um halt auf die Art und Weise die Defense noch zu beschäftigen. Das war ja nicht so, dass die ganze Zeit Five Out gespielt haben, auch wenn Leute das irgendwie immer über sie sagen, aber das war ja eigentlich nicht unbedingt der Fall. Und ich glaube halt, dass sie da eigentlich genug Antworten haben und wie gesagt auch, dass die Spieler individuell alle genug respektiert werden an der Dreierlinie, dass es jetzt nicht dazu führt, dass eine Defense sagen würde, ach, weißt du was, den lassen wir da draußen chillen. Weil alle eigentlich schon gezeigt haben, dass sie ein Team dafür auch ziemlich konsequent bestrafen können, wenn sie da alleine gelassen werden.
Das glaube ich auf jeden Fall auch. Also ich glaube, die Defenses gehen schon mit dem Plan rein, so wenig Dreier wie möglich zu erlauben und weder Hauser noch Brown noch sonst irgendjemand anderen offen stehen zu lassen. Interessant wird es halt nur, wenn du wirklich in die späteren Playoff-Runden gehst, wenn es halt dann darum geht, dass die Dreier dann auch fallen, die du dann halt nimmst. Das meine ich so ein bisschen mit Sorgen machen. Also ich glaube, so der defensive Gameplan wird sich jetzt nicht groß ändern oder kann ich mir nur schwer vorstellen, einfach weil du dann dann irgendwie was herschenkst, was potenziell fatal sein kann für dich. Aber ich bin halt, wie gesagt, wenn sie die Würfe dann halt trotzdem nicht treffen, dann da wird es schwierig hinten raus. Aber wir sind jetzt an dem Punkt, deswegen meinte ich auch, ab wann macht man sich Sorgen? Jetzt ist nicht der Punkt, sich Sorgen zu machen. Es ist jetzt halt es ist jetzt eine Phase. Und dann. Und
also das Gute ist, wenn sie Tatum, Brown und Porzingis haben, dann haben sie halt auch drei Leute, die sie auch in Post schicken können.
Ja.
Also es ist nicht so, dass sie da dann komplett nur diesen einen Move haben. Ich glaube, dass sie sich in der Regular Season tendenziell zu sehr auf diese eine Sache manchmal verlassen und ein bisschen zu sehr darauf schauen. Aber sie können Spiele durchaus auch ohne 50 Dreier gewinnen.
Ja. Ja, genau. Und das ist dann, ich glaube, das ist auch so in der Wahrnehmung dann, weil man halt immer sieht, die Celtics nehmen 10.000 Dreier und drücken schnell ab, so dass die spielen nur so. Aber wie du sagst, ist ja nicht der Fall. Cleveland.
Cleveland ist auch gut. Wie hast du dein Top-Tier eigentlich genannt? Sind die da auch zu zweit drin oder hast du das dann nochmal einzeln
unterteilt? Ich hab's einfach Favoriten genannt. Ich war heute echt maximal unkreativ.
Ja,
ging mir auch ein bisschen so. Was meine Tiers angeht. Aber genau, ich habe Cleveland mit drin und wir haben sie ja ordentlich abgefeiert letzten Donnerstag bei Patreon nach dem Sieg gegen OKC. Jetzt haben sie, wie gesagt, einmal verloren gegen die Pacers.
Diese Flitzpiepen.
Unfassbar. Ich habe schon überlegt, ob ich sie...
Ich nehme alles zurück.
Ja, genau, ob ich sie ins Herausforderer-Tier packen soll. Aber für mich dreht sich's gerade so ein bisschen. Sie müssen mir nicht beweisen, also als ich mir jetzt überlege, müssen sie mir wirklich noch beweisen, dass sie es können oder müssen sie mir, also in den Playoffs, oder müssen sie mir jetzt beweisen, dass sie es nicht können? Weil das, was sie jetzt über die ersten Saisonmonate spielen, ist halt einfach, man kann schon sagen, historisch gut. Es gab, es gab in der Geschichte bis jetzt 10 Teams, die bei 33-5 standen oder besser nach 38 Spielen. Und 7 der 9 Teams, die es bis jetzt vor den Cavs geschafft haben, also die Cavs sind das 10. Team, standen danach in den Finals. 6 wurden Meister und die anderen beiden standen in Conference Finals. Nicht, dass jetzt Cleveland deshalb Meister wird, aber es ist halt so, wir konzentrieren uns immer drauf, okay, in der Vergangenheit, das hat nicht gut funktioniert und das kann man auch nicht, das will ich jetzt auch nicht ganz ausklammern. Aber das, was sie halt momentan zeigen, und ja, es ist Regular Season und ja, vielleicht haben auch die meisten nicht damit gerechnet, gerade am Anfang, aber das ist halt gerade, finde ich, so herausragend gut, dass mein Vertrauen jetzt auch nach dem OKC-Spiel, wir haben ja drüber gesprochen, so sie haben es geschafft, quasi ihre Offense die beste Defense der Liga schlagen zu lassen. Und zwar deutlich sozusagen. Also das Spiel war nicht deutlich, aber die Offense war ein sehr, sehr wichtiger Part einfach. Und jetzt bin ich halt so ein bisschen an dem Punkt, dass ich gespannt bin, okay, ich traue ihnen in den Playoffs zu und ich muss, damit mein Vertrauen schwindet, muss ich erst sehen, dass es nicht klappt. Ich bin jetzt nicht mehr, also ich habe das im Hinterkopf, was die letzten Jahre passiert ist. Ich habe auch diese Problematiken im Hinterkopf. Da auch wieder aber dieses Postgame-Interview von Allen, über das wir auch gesprochen haben, in dem er gesagt hat, weil mir diese beiden Bigs auch so gut zusammengespielt haben, Mobley und Allen und voneinander profitiert haben, füreinander gepasst haben, assistiert haben. Und Allen hat gesagt, es hat eine Zeit lang gebraucht, bis wir zusammen spielen konnten. Aber jetzt haben wir einen Weg gefunden. Oder bis wir halt so harmoniert haben oder so harmonieren. Jetzt haben wir einen Weg gefunden. Und ich bin schon so ein bisschen an dem Punkt, sie sind für mich einer der Ja, gut, sie können, Net-Rating hast du ja auch gesagt. Sie sind eines der drei besten Teams der Liga, aber ich sehe sie, für mich sind sie zu 100% momentan Stand jetzt in dem Kreis und ich, also sie sind so lange in diesem Kreis für mich, bis mir jemand das Gegenteil beweist. Nicht, sie müssen es mir erst beweisen, bis ich sie in diesen Kreis aufnehme, wenn man so sagen kann.
Ja, das finde ich fair. Auch wenn ich sie vielleicht in diesem Kreis, in dem drei Teams sind, hätte ich sie vielleicht an Position 3. Aber das ist keine, das ist eigentlich keine Kritik oder so. Ja. Es ist einfach nur, das ist einfach nur der Stu Gotts in mir, der sagt, du in the Playoffs, mehr oder weniger. Und sie haben, nachdem ich gerade gesagt habe, bei Boston trifft jeder oder fast jeder Rotationsspieler einen Ticken schlechter als letztes Jahr. Bei den Cavs treffen alle besser. Alle.
Ja. Ja.
Außer Sam Merrill. Aber sonst eigentlich alle in der Rotation treffen die Dreier bei 40% ungefähr. Und das, ich glaube nicht, dass die alle jetzt auf einmal 40% Shooter sind. Und das ist halt so diese eine Sache, wo ich immer noch denke, kommen die irgendwann auf den Boden der Tatsachen an? Wie groß ist die Rolle, die das dann spielen wird? Also heißt das dann vielleicht auch, dann ist Donny Mitchell jetzt vielleicht doch wieder ein bisschen mehr der Donny Mitchell, der er auch sein kann, der halt nicht 23 Punkte im Schnitt auflegt, sondern 28. Wie viel kompensiert der dann?
Ja.
Das sind halt alles so Sachen. Ich meine, bei LeVert geht's in letzter Zeit wieder so ein bisschen runter. Aber das ist halt einer. Dafür ist Strus jetzt dabei und trifft jetzt viel besser als über die ersten Tage, die er dabei war. Und wie gesagt, aber normalerweise ist es nicht so, dass ein Team mit vielen Leuten, die bisher gar nicht unbedingt verteidigt wurden, da der Dreierlinie, dass die auf einmal alle über 40% treffen und das über eine ganze Saison und dann in den Playoffs auch noch bestätigen können. Wenn sie das tun, dann wird Cleveland wahrscheinlich Meister. Aber wie gesagt, den Zweifel möchte ich mir einfach noch reservieren und trotzdem nehme ich sie sehr ernst, weil ich auch bei den Cavs nicht denke, die sind jetzt von einer Sache abhängig. Ich finde es halt einfach nur, ich finde schon, dass man betonen muss, dass es halt so ein paar Spieler im Kader sind, die halt, was das Shooting angeht, absolute Outlier-Saisons bisher erleben. Also die wesentlich besser sind als das, was wir bisher von ihnen gesehen haben. Und das kann sich normalisieren, vielleicht auch nicht. Und es ist so oder so ein saugeiles Team, weil sie nicht nur davon abhängig sind, weil sie auch die individuelle Creation von Donny und von Garland haben, weil sie die drastische Verbesserung als Offensivspieler von Evan Mobley haben, der mittlerweile auch einfach mal Leute auf dem Weg zum Korb aus dem Weg rammt und dann über sie drüber stopft, wie Weiland, weiß ich nicht, Sean Kemp mit mehr Ballgefühl, ich weiß auch nicht. das ist schon einfach, also ein saugutes, sau ernstzunehmendes Team.
Ja.
Also die kleinen Fragezeichen, die ich da anbringe, möchte ich auch nicht als ich halte sie für Betrüger, missverstanden sehen oder so. Ich will sie einfach nur anführen.
Ja, auch zu Recht. Also gerade wenn es im Kollektiv so hoch geht, kann es immer passieren, dass es an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen wegbricht. Gleichzeitig, es ist halt jetzt schon, wir sind jetzt bei Saisonmitte angekommen. Es kann trotzdem Playoff-Setting, ist immer noch mal was anderes. Aber ja, also ich glaube eben, dass sie aber, wie du sagst, wir haben ja auch diese Vielseitigkeit der Offense besprochen am Donnerstag. Du hast jetzt auch nochmal gesagt, ich glaube, dass sie Möglichkeiten haben und sie sind einfach als Team, ich schätze sie als Team einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut ein und halt in der absoluten Elite. Und, am Ende machen sie halt wahnsinnig viel Spaß. Das ist die Hauptsache erstmal.
Ja, genau.
Und zumindest für uns
sind die Freunde, die man unterwegs trifft.
Für uns.
Oder wie das
wie für war sie
das
ist natürlich so die, ja, ne? Aber jetzt, es kommt ja zum Rematch. Jetzt dann, Donnerstag auf Freitag, ne?
Gegen OKC. Ja.
Das wird sehr schön. Hoffentlich wird es ähnlich schön wie.
Das wäre schön.
Das wäre sehr schön. Das wäre, um nicht zu sagen, wunderschön.
Ja, genau.
Die Nationalhymne zu singen, das ist schön. Das ist wunderschön.
Dann mal los, aber vielleicht erst, nachdem wir auf Stopp gedrückt haben.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Dann kannst du die von mir aus trällern, aber naja, dann habe ich schon aufgelegt.
Heute nicht. Wir sind aber durch tatsächlich. Wir haben alles gesagt, was zu sagen war. Wir haben auch sehr viel gesagt. Von daher jetzt in aller Kürze, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Sehr schön, das freut uns sehr. Solltet ihr uns abonnieren wollen, geht überall per Apple Podcast, Deezer, Spotify, Amazon Music, YouTube. Ihr könnt uns folgen bei X, ihr könnt uns folgen bei Instagram und ihr könnt auf unserer Patreon, auf unserer Patreon-Seite vorbeischauen. patreon.com/Korbjäger-Podcast und Korbjäger mit. Richtig, dort gibt es besagten Paid-Content für all diejenigen, die uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an euch. Und wie gesagt,
könntest du damit sagen, Korbjäger Plus oder was?
Korbjäger Plus, wir können es auch Korbjäger Plus nennen eigentlich.
Ja, aber lass mal nicht machen.
Lass das mal lassen. Wir werden da kommende Woche über die Knicks sprechen, das ist zumindest der Plan. Wir werden da diese Woche noch den Westen sortieren Und wir haben da letzte Woche über die Cavs und die Thunder gesprochen. Also, wenn ihr Lust habt, schaut da gerne mal vorbei. Freut uns auch sehr. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen.
Reingehauen. Ja.